Hallo und herzlich willkommen beim Donnerschock Podcast, dem Podcast für Paradoxes, Humor und Veränderung. Und heute habe ich mal wieder eine sehr, sehr, sehr geile Folge dabei. Und zwar erneut mit dem Navid Eskandarpur von Open Your Spirit. Der Navid ist einer meiner Lieblingsexperten, wenn es um Spiritualität, Freiheit und Glück geht. Und heute habe ich ihn dazu eingeladen, ein bisschen mit mir über Freiheit und Glück zu philosophieren. Und ich glaube, wir haben da einige Punkte mit reingebracht, die euch vielleicht auch in eurem persönlichen Leben ein bisschen inspirieren können, wenn es um Freiheit und Glück geht. Allerdings ist das Gespräch wie immer natürlich wieder irgendwie so ein bisschen ausgeufert und wir haben zwischendurch dann noch Verschwörungstheorien besprochen, das Böse in der Welt, wo das herkommt, wie wir das als Menschheit hinter uns lassen können und vieles weitere. Von daher wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge, genieß es und tschüss!
Donnerschock, das war sehr effektiv.
Das ist halt für mich so das Wichtigste. Wir reden ja auch heute über Freiheit und Glück und für mich, nach meiner Definition von Freiheit, ist es, dass mir niemand zu sagen hat, ob ich irgendwie geimpft sein muss, eine Maske tragen muss oder ob ich nur die Auswahl zwischen gespritztem Gemüse haben darf. Das bedeutet, ich kann nur zwischen Scheiße und Beschissener auswählen, das ist wie Politik quasi. Die sagen dir, wähl, aber du wählst halt eben zwischen Scheiße und Beschissener. Und dann kannst du halt selber für dich entscheiden, was ist jetzt für dich Scheiße und was ist Beschissener. Und dann sollst du mit den Konsequenzen leben, denn du hast ja gewählt. Ne? Und so ist es ja auch, entscheide ich mich jetzt für die Penne oder für die Penne oder für das genmanipulierte Mehl oder das genmanipulierte Mehl. Und da würde ich einfach gerne mehr in die Selbstverantwortung finden und noch ein bisschen mehr unabhängig sein. Vielleicht ist unabhängig auch ein schöneres Wort als jetzt frei. Und in dieses Wort unabhängig geht dann auch noch ganzheitlich gesund mit hinein. Denn wenn der Körper gesund ist, kannst du natürlich auch klarer denken und freiere, unabhängigere Entscheidungen treffen. Du kannst mehr Energie mobilisieren, um mutig zu sein. Wenn du die ganze Zeit erschöpft bist, wo sollst du die Energie mobilisieren, Mut aufzubringen? Ist doch klar, dass du dann zu Hause, weiß ich nicht, in deiner Bude hockst und dich mit dem zufrieden gibst, was die Mehrheit der Menschen macht. Ne? Ist ja auch ein kritischer Podcast, den du hier hast. Wir reden ja auch über so Themen bei uns auf dem Open Your Spirit Podcast. Und das ist definitiv mein Weltbild heute, was sich so durch den Prozess ergeben hat, der sich in den letzten Jahren einfach bei mir persönlich in Gang gesetzt hat, wo du ganz genau weißt, worüber ich rede. Wo du auf einmal so ein bisschen Neugier entwickelst, hinter den Schleier zu schauen und zu schauen, was ist da? Manche sagen Matrix, raus aus der Matrix und whatever. Nenn es, wie du willst. Für mich ist es einfach Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit, so wie es der Mensch eigentlich stattfinden lassen kann.
Ja, das ist mega witzig, weil du hast das jetzt einfach alles gesagt und damit die Fragen, die ich mir halt im Prinzip vorher aufgeschrieben habe, schon beantwortet auf meinen Speaker, den ich immer dabei habe. Ja, die erste Frage war natürlich logischerweise so, oder nicht logischerweise, aber ich bin schon auch ein Fan von Definitionen. Wie definierst du denn eigentlich Freiheit? Weil ich habe so ein bisschen gegoogelt und was sagen so die Philosophen und keine Ahnung, was sagt der Volksmund? Früher habe ich auch immer gesagt, so wie der Volksmund, ja, so leicht einen sitzen und keine Termine haben ist Freiheit. Fühle ich jetzt nicht mehr so mega, aber ich kann den Grundgedanken davon schon nachvollziehen. Oder dann gibt es noch sowas wie positive Freiheit und negative Freiheit. Halt einmal, dass man nicht gezwungen werden kann, irgendwas zu tun, was du ja auch irgendwie mit beschrieben hast. Und einmal aber auch, dass man halt Entscheidungen treffen kann und diese dann auch umsetzen kann. So, und irgendwie ist das so voll das komplexe Thema, finde ich. Weil wenn ich so überlege in meinem persönlichen Leben, dann es ist für mich eher so ein Zustand, also dass Freiheit jetzt nicht, dass ich nicht sagen kann, das ist jetzt Freiheit. Deswegen war das mir auch wichtig, halt das zu definieren, sondern manchmal fühle ich mich halt einfach frei und das ist irgendwie total unabhängig von den äußeren Umständen. Also zum Beispiel während Corona, so zu den schlimmsten Zeiten, als so alles drunter und drüber ging, und ich dann irgendwie so ein bisschen Yoga gemacht habe, ne? Ich bin jetzt auch kein Ultra-Yoga-Meister, aber wo man dann einfach mal in Ruhe und in Entspannung auf dem Boden liegt, auch so schlimm, wie das dann da draußen quasi alles war, für mich damals persönlich, habe ich mich dann trotzdem in dem Moment frei gefühlt. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, haben wir auch eben schon mal kurz drüber gesprochen, so, dass man sich selber ja auch manchmal so einen goldenen Käfig irgendwie baut, indem man halt sagt, okay, ich mache jetzt hier den Podcast und jede Woche kommt eine Folge online, verliere mich vielleicht auch so ein bisschen in dem Format und habe dann auch mal eine Folge dabei, die mich halt nicht so glücklich macht. Also habe ich mir quasi selber wieder irgendwie so eine Art Gefängnis erschaffen. Und deswegen ist dann auch bei mir so dieses Bedürfnis, entstanden, irgendwie mit dir darüber zu sprechen, weil ich dachte, vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen, weil, keine Ahnung, fühlt sich so an, als wärst du da so ein bisschen weiter schon.
Okay. Ja, danke fürs Teilen. Ich finde es super spannend, dass du dich vorher schlau gemacht hast und zum Beispiel so Sachen wie positive Freiheit und negative Freiheit, so Begriffe habe ich noch nie gehört. Das ist jetzt so das
Ich
erste
vorher
Mal,
auch nicht.
als ich mich irgendwann mit Narzissmus auseinandergesetzt habe, dann habe ich auch auf einmal mitbekommen dürfen, dass es auch zwischen weiblichem und männlichem Narzissmus zum Beispiel differenziert wird. Das sind so Sachen, die, so Begrifflichkeiten, die kennt man halt einfach nicht, aber ich finde, wir leben gerade in einer Welt, wo alles, was du eigentlich fühlen kannst, intellektualisiert wird. Das bedeutet, früher vor Jahrzehnten, Jahrtausenden wussten Menschen schon, dass Kokosnussöl mit schwarzem Pfeffer und Kurkuma gemixt eine sehr antiinflammatorische Wirkung hat und die hatten keine Mikroskopen, ja. Und jetzt sind wir einfach heute in einer Zeit, da muss irgendwie alles bewiesen werden. Wenn ich barfuß draußen auf der Wiese spazieren gehe und ich spüre, mir tut das gut, dann kommt halt der andere, der muss dann halt irgendwie ein Voltmeter oder was das ist, ein Spannungsgerät in den Boden stecken, einen in der Hand halten und sagt dann, guck, hier passiert was. Und dann bekommt der intellektuelle Bürger, ah, okay, barfuß gehen ist gut, weil das Voltmeter zeigt das und das an. Was ist für all die wundervollen feinstofflichen Dinge, für die wir gar keine Instrumente haben? Und so ist das eben auch, wenn du über Narzissmus oder Freiheit redest. In uns drin steckt ja schon die Weisheit und auch die Antwort auf alles. Wenn du jetzt nicht die klugen Begrifflichkeiten benutzt, mit denen Menschen heute jonglieren, wenn sie Vorträge halten, ist vollkommen fein. Aber irgendein Gefühl ist immer da, was uns den Weg weist. Und ich glaube, du hast jetzt gesagt, der eine ist weiter, der andere ist nicht weiter. Ich denke, aus meiner Perspektive ist eine sehr kostbare Währung, die heute eine Rolle spielt in unserem Leben, das Fühlen. Ja, also nicht nur, was du fühlst und dass du fühlst, sondern auch, wie du fühlst und was du damit machst und wohin das geht. Und dieses Gefühl stärkt diese Anbindung, sodass du dann deine Definition von Freiheit, egal wie sie ist, leben kannst, beziehungsweise dieses Gefühl von Freiheit dann einladen kannst, wenn du es brauchst.
Ja.
Ja, dass du, weil es gibt ja, wir sind ja manchmal reaktiv. Manchmal gehe ich auf die Yogamatte und dann bin ich 60 Minuten lang nur in Gedanken. Egal wie krass ich auf meine Atmung achte. Und dann komme ich raus und ich denke mir, wow, das war sehr lautes Denken heute. Und manchmal gibt es irgendwie Yoga-Sessions, wo ich nach 5 Minuten in einen Zustand finde, wo ich rauskomme aus meiner Session und merke, wow, wo ist die Stunde jetzt gerade hin? Also komplett im Flow, im Moment. Und Selbstbestimmung ist, erstmal nicht so reaktiv zu sein. Das heißt, ach, ich gehe jetzt mal heute meine Yoga-Session, mal gucken, was heute kommt. Bin ich jetzt die ganze Zeit im Verstand oder bin ich jetzt, kann ich mich in einen freien Zustand begeben, in einen Zustand der Ekstase, ne, der in mir drin herrscht, der von Flow geprägt ist, dass du nicht immer nur so ein bisschen, okay, mach mir die gemischte Tüte mal und dann esse ich die und lass mich überraschen, was da gerade drin ist, sondern dass man auch wirklich so ein bisschen vorbereiten kann. Und du hast gesagt, was ist Freiheit und was ist Glück? Und Glück, da gibt es auch immer diesen schönen Satz, der sagt, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Dementsprechend ist meiner Meinung nach auch Pech, wenn unvorbereitet sein auf eine jeweilige Situation trifft.
Ja.
Ja, also es ist nichts, was dir einfach so passiert, sondern es ist in deiner Verantwortung. Und deswegen ist die Selbstverantwortung für alles immer eine Lösung. Und wie du jetzt Freiheit für dich fühlst oder definierst, das kannst du gerne für dich irgendwie bestimmen. Aber ich glaube, es gibt viele kleine Wahrheiten, aber es gibt auch irgendwo die Wahrheit. Aber da wir gerade in einer Gesellschaft groß geworden sind, wo Toleranz immer an erster Stelle steht. Und Toleranz ist etwas, was super verhängnisvoll sein kann. Denn Individualismus, jeder kann so sein, wie er will und wir müssen es tolerieren und so weiter und so fort. Dann gibt es Leute, weiß ich nicht, die vergewaltigen Kinder und machen echt böse Dinge und die werden nicht toleriert. Die kommen sofort in den Knast und denen wird irgendwie die Todesstrafe nachgesagt. Und wenn dann aber ein bekannter Politiker zum Beispiel Kinder vergewaltigt oder irgendwie Pornos auf dem Laptop hat, dann heißt es, okay, wir müssen jetzt ein bisschen toleranter sein und mitfühlen. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Und dann werden die Interviews auch in den Medien anders geführt. Und diese Toleranz, die hat uns einfach weich gemacht und trägt dazu bei, dass wir, wenn jetzt jemand sagt, es gibt diese eine Wahrheit und die Wahrheit, dass das sofort triggern kann, Menschen. Was ist das für ein Typ, dass er denkt, dass er jetzt weiß, dass er die eine Wahrheit kennt? Können wir gerne jetzt stundenlang darüber sprechen, was ich damit meine, aber dass da eine Essenz ist, die uns alle miteinander verbindet und in der alle Antworten zu finden sind, das ist Fakt, das habe ich für mich erfahren, das kannst du mir nicht wegnehmen. Ja, und du redest ja auch sehr häufig über solche Dinge. Und entweder du fühlst dich dazu hingezogen, weil du sagst, okay, was ist, wenn er zu 1% recht hat? Was verpasse ich da gerade? Oder du verurteilst das und gehst wieder zurück in dein goldenes Käfig, wie du das gesagt hast.
Ja, voll. Nee, ich will das auch so und ich denke auch, dass es vielleicht dann halt sinnvoll sein kann, diese Definition halt so über Bord kippen zu lassen oder halt seine eigene zu finden, weil es ist ja sowieso irgendwie so ein Gefühl, das ist halt was, was uns umgibt, also Freiheit, wo man Kontakt aufnehmen kann, finde ich. Und sobald man halt versucht, das mit Worten zu beschreiben, ist es ja sowieso nicht mehr vollständig. Das ist ja so, habe ich in der letzten Folge auch mit Snickling drüber geredet, wie wenn du dir ein Bild von Gott machen willst, so wenn Gott alles ist, kannst du dir halt gar kein Bild machen. Und ich glaube, so ähnlich ist das vielleicht mit Freiheit auch. Und was du eben meintest mit Vorbereitung und Selbstbestimmung, das fühle ich auch so ähnlich. Ich würde vielleicht sagen, oder bei mir persönlich habe ich so die Erfahrung gemacht, dass ich auch ein intuitiver Mensch auf jeden Fall bin oder auch dann halt, wenn ich unglücklich bin mit meiner Situation, halt erkennen kann, okay, ich habe jetzt sehr auch eine Zeit lang aus dem Kopf gelebt und vielleicht möchte ich das lieber wieder sein lassen für eine Zeit und ein bisschen intuitiver leben, aber trotzdem halt vorher im besten Fall eine Intention zu setzen, so wie bei einem Ritual halt, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt mich in diese Richtung bewegen und dann wird das schon irgendwie zu mir kommen und ich werde es schaffen, so die Möglichkeiten, die das Leben mir halt dann anbietet, wenn ich wirklich so aus dem Herzen diese Intention gesetzt habe, auch annehmen.
Ja, finde ich schön. Ich habe mal gerade nebenbei gegoogelt,
Ja.
einfach weil es mich interessiert hat. Jetzt habe ich mal die Wortherkunft von Freiheit gegoogelt. Habe ich noch nie gemacht. Das ist super interessant. Und da steht, dass der erste Teil, das Frei, kommt vom germanischen Fri, Frihalser, also jemand, dem sein Hals selbst gehört, der also über seine Person selbst verfügen kann. Das ist zum Beispiel so ein bisschen ein Teil von Freiheit. Finde ich so ganz cool, sich immer so die Wortherkünfte anzuschauen. Und Heid ist immer für mich so, das habe ich jetzt hier gar nicht gefunden, aber alles, was so auf Heid endet, ist immer für mich so ein Gefühl. Alles, was immer so auf Heid endet.
Zur
Was gibt es denn
Gesundheit.
da? Ja, es ist immer so ein, ja, es ist immer so ein Gefühl, eine Gesund und ein Heiter. Das heißt, irgendwie für mich, ich habe jetzt nichts nachgeguckt in der Richtung, aber wenn ich so reinfühle, was dieses Heid am Ende eines Wortes für mich bedeutet, unsere Worte, unsere Sprache ist ja so magisch, es ist ja so kraftvoll, wenn man wieder weiß, wie man die eigenen Worte benutzt und welche Kraft auch jedes Wort hat, was wir aussprechen. Aber Heid ist immer für mich so eine Heiterkeit. Es hat auch so eine, diese Heiter, das ist auch so einfach ein Gefühl, etwas, was so in einem drinsteckt. Vielleicht gibt es hier Leute, die gerade zuhören und noch eine viel geilere Erklärung haben, aber das ist jetzt das, was ich für mich gerade nur wahrnehme und es ist eine Annahme, ein bisschen philosophieren.
Ja, gute Idee. Ja, das ist sowieso ein spannendes Thema, so die Herkunft der Worte und auch die Macht der Worte. Da habe ich auch eine Frage zu, die ich mir öfters mal gestellt habe. Also ich bin ja auch oft sehr ironisch unterwegs oder auch mal hart am Trollen so. Und jetzt habe
Ach
ich
was.
ja schon so.
Aber ich muss auch sagen, jetzt mal ganz
Ja.
kurz, bevor du deinen Satz zu Ende sprichst,
Ja.
kriegst du oft Nachrichten aus deiner Community, die so ein bisschen, die einfach nicht checken, so auf welcher Ebene du unterwegs bist? Weil du machst
Nee.
das ja auch absichtlich, ne? Du bist ja auch ganz absichtlich auf gewissen Ebenen unterwegs, und erlaubst dir auch so ein bisschen deinen internen Spaß. Das sieht man ja auch, das merkt man ja auch. Wäre ja sonst doof, wenn nicht.
Ja.
Und ich finde es cool, dass du das machst. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es Menschen gibt, die das nicht checken, so, die das nicht verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nie da konkret eine Nachricht erhalten. Im Internet, aber so im echten Leben, so von Bekannten oder so. Zum Beispiel habe ich so ein, aus Spaß, so ein Epstein-T-Shirt. So, das sieht aus wie so eine Insel, wo man Urlaub gemacht hat. So eine tropische Insel, könnte auch in Costa Rica sein und darunter steht halt Epstein Island. Das habe ich
Wow.
mit einem Freund designt. Und dann so, ja, hier, Epstein, wieso supportest du den? Ich so, ja, ist doch voll super, ne? Jeffrey Epstein und so, voll der coole Businessmann. Und dann hat das natürlich erstmal auf Unverständnis gestoßen, aber im Endeffekt hat dann die ganze Party sich über Jeffrey Epstein unterhalten und ich dachte so, geil, Ziel erreicht und alle konnten irgendwie ein
Wow.
bisschen darüber lachen. Ja, oder auch viele, die halt mit solchen Themen noch gar nicht konfrontiert waren, wurden dann dadurch interessiert. Aber um deine Frage zu beantworten, war es, glaube ich, so, dass ich das halt online schon immer mal wieder gemacht habe, dass ich auch, früher waren es da mal ganze Folgen, die totaler Scheiß waren, so, also inhaltlich quasi null, außer jetzt irgendwie Entertainment auf einer komischen Ebene. Und deswegen habe ich, glaube ich, immer ziemlich früh Leute ausgesiebt, die dachten, dass das hier so der Ernst des Lebens ist. Also das merke ich auch immer wieder, dass andauernd Leute halt abspringen, aber das ist mir halt kackegal. So. Die jetzt noch da sind, sind auf jeden Fall die echten.
Ja, das ist der harte Kern. Komm, ich habe dich gerade unterbrochen. Ich hätte jetzt noch so viel, was ich irgendwie dazu gerade sagen kann, aber ich möchte
Ja.
gerne eine Frage zu Ende stellen lassen.
Was war denn jetzt meine Frage? Ach so, mit Worten. Genau.
Ja.
Was hältst du so von dem Thema Ironie oder ironischem Verhalten?
Ich glaube, dass man damit sehr, sehr viel triggern kann bei anderen Menschen, wo man vielleicht mit Sanftheit und Milde nicht immer direkt reinkommt. Und dadurch Menschen durch Ironie sehr, sehr gut gewisse Dinge vermitteln kann, die man vielleicht sonst auf einer unironischen, sehr ernsten Art und Weise nicht vermitteln kann. Deswegen ist das, glaube ich, ein Medium, was man für sich verwenden kann, was aber heute sehr selten im Gebrauch ist. Von einer Sache, von der ich zum Beispiel gar nichts halte, ist so Sarkasmus. Sarkasmus ist zum Beispiel etwas, was in meinem System, solange ich gerade bewusst bin, natürlich gibt es auch unbewusste Momente, wo du durch Umfeld, durch Menschen in Verhaltensmuster und Persönlichkeitsstrukturen getriggert wirst, die du einfach gerade in dem Moment aufgrund von mangelnder Achtsamkeit gar nicht wahrnimmst. Und dann kann das sein, dass der alte sarkastische Navid dann doch wieder rauskommt. Aber Sarkasmus ist für mich ein Werkzeug einer dunklen Energie. Und wenn ich schaue, was für eine Energie sarkastische Wörter in mir erzeugen, du kannst mich natürlich des Gegenteils überzeugen und sagen, hey, ich habe Sarkasmus für mich jetzt anders entdeckt und kann das so anwenden. Was fühlst du, wenn ich so rede? Bin ich immer offen. Aber so wie ich das erfahre und wie ich es auch gelernt habe von meinen Mentoren und dann für mich angewendet habe, war Sarkasmus immer ein No-No, wo ich versuche, einen Bogen drum zu machen und mich auch vor sarkastischen Aussagen anderer Menschen stark einfach zu wahren und einen Bogen drum zu machen und mich nicht darauf einzulassen, weil das häufig immer eine unbewusste oder auch bewusste Handlung ist, die an einer missgünstigen Energie in einem drin geknüpft ist manchmal. Weißt du, wie ich das meine, wenn ich das so
Ja, so dass man sich halt
charakterisiere?
so geil fühlt, so ein bisschen Ego-Push-mäßig den anderen
Ja,
runtermachen
ja,
oder so.
ja, ja. Also ich versuche mich gerade reinzufühlen und den Geschmack dieses Wortes zu beschreiben. Und da ist so Missgunst drin, da ist Neid drin, da ist innere Unzufriedenheit mit drinnen, Sarkasmus, da ist Beschwerden mit drin, Jammern, Beklagen, dementsprechend auch einfach Verantwortungsabgabe. Und davon bin ich halt irgendwie so kein Fan. Wie gesagt, wenn das mal rausrutscht oder so, alles okay. Aber es gibt wirklich Leute, kann ich dir zum Beispiel mitteilen, gerade so die Amis, die hier in Costa Rica sind, nur Sarkasmus. Und ich will jetzt nicht alle unter einen Kamm scheren, aber ich bin auch gerne einfach mal im Dramatisieren, mache ich auch gerne mal. Und wenn ich hier die Amis kennenlerne, die einfach Ami-Ami sind, Sarkasmus ist deren Religion. Ja, und die stehen dazu und die finden es cool, die feiern das. Und das ist halt so etwas, wo ich so sage, okay, wenn ich dich mal beim Brazilian Jiu-Jitsu sehe und wir auf der Matte ein bisschen Spaß haben und du ein paar sarkastische Dinge raushast, okay, aber ich muss mit dir jetzt nicht nachmittags grillen und irgendwie über meine privaten Probleme quatschen.
Ja,
Ja.
kann ich verstehen. Also ich glaube, ich habe das früher auch, wenn du jetzt auch mal den sarkastischen Navid durchlebt hast, hatte ich auf jeden Fall auch diese Phase, wo man halt irgendwie auch so ein bisschen Opfer war, würde ich sagen, von den, oder sich zum Opfer gemacht hat, so von den Umständen, die da so waren. Und man so dachte, ah, warum ist die Welt so scheiße? Und jetzt kann ich ja eh nichts mehr machen, jetzt verhalte ich mich halt so ein bisschen wie ein Arsch. Aber jetzt fahre ich eher so ein bisschen auf dem, weil ich auch nicht so genau weiß, wo die Linie ist zwischen Ironie und Sarkasmus, vielleicht eher so auf dem Trichter, dass es halt auch so ein bisschen der Ton die Musik macht, ne? Wenn ich jetzt über irgendwelche Leute halt, die überhaupt nichts verbrochen habe, wenn ich die zum Affen mache, ist das natürlich noch was anderes, wie wenn ich denke, oder nicht denke, sondern fühle auch, jetzt dieses Thema so und so aufzugreifen, das rüttelt vielleicht nochmal irgendwie was auf, das ist vielleicht auch so ein bisschen Schattenarbeit oder so, weil es sonst halt nicht zur Sprache kommt, dann denke ich, dass es doch so cool sein kann.
Ja. Ja, danke für deine Offenheit. Finde ich schön, was du da teilst. Ich finde so, Sarkasmus ist so der Humor der Verzweifelten. Das
Das
ist so ein
kann
Satz,
gut sein.
das ist so ein Satz, der so gerade irgendwie bei mir hochkam. Aber da muss jeder für sich selber schauen. Wie gesagt, ich bewerte auch niemanden dafür, aber trotzdem entscheidet man dann für sich, mit wem trinke ich denn jetzt einen Kaffee und mit wem nicht. Also mit wem setze ich mich an den Tisch und habe ich Bock zu quatschen. Und mit wem bin ich einfach gerade nicht auf demselben Radiosender? Und das ist ja auch okay. Ist nichts besser, nichts Schlechteres, sondern ich bin einfach nur woanders und du bist woanders. Lass uns doch die kurze Lebenszeit, die wir schon haben, in dieser menschlichen Erfahrung bestmöglich genießen. Das bedeutet, ich verbringe einfach keine Zeit mit Menschen, auf die ich keinen Bock habe.
Ja, safe. Ich glaube, das machen wir eigentlich auch gerade so hier, ein bisschen die Zeit miteinander genießen. Und genau, jetzt habe ich gerade auch schon das Schlagwort Schattenarbeit gesagt. Und ich finde, das ist noch so ein bisschen underrated, sage ich mal, so in der spirituellen Szene. Also
Okay.
jetzt nicht so unbedingt in den Bereichen, wo wir uns aufhalten, würde ich mal sagen. Da ist es ja schon alltäglich kommuniziert, dass man sich halt auch mit seinen dunklen Seiten mal auseinandersetzen darf oder mit denen von der Welt. Und das ist ja auch ein großes Thema bei euch auf dem Kanal. Und ich wollte einfach mal fragen, so kannst du vielleicht sagen, was ist das überhaupt? Okay, das habe ich jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Und wie kann man vielleicht auch bei sich zu Hause so sinnvoll Schattenarbeit betreiben?
Ja. Indem man, ist das jetzt Sarkasmus, indem man eine Lampe aufstellt und dann, nee, Schattenarbeit. Ja, es ist ein Teil unserer Arbeit, Teil von dem, was wir machen. Es ist für mich das Tool, um in die Ganzwerdung zu finden, was du verpacken kannst hinter Meditation, was du verpacken kannst hinter Atemtechniken, was du verpacken kannst hinter Psychedelika konsumieren, was du verpacken kannst zwischen, also egal welches Label du nimmst, dahinter steckt halt Schattenarbeit. Und wenn du die Schattenarbeit halt nicht machst, dann bringt dir das auch nichts zu meditieren und Psychedelika zu konsumieren und so weiter und so fort. Das ist halt eine Arbeit. Aber wenn wir jetzt das Wort Schatten benutzen, dann setzen wir gleichzeitig auch voraus, dass es irgendwo Licht geben muss, weil das ein polares Ding ist, weil Schatten ohne Licht nicht existieren kann. Das bedeutet, es existiert auch irgendwo ein Licht. Und das, was ich erstmal an allererster Stelle teilen möchte, ist, dass ich schon finde, dass viele Leute Schattenarbeit machen, Schattenarbeit aber missverstehen. Das bedeutet, und ich habe heute eine Podcast-Folge online gestellt, und ich glaube, das ist die wichtigste Podcast-Folge, die wir von Open Your Spirit bisher jemals gemacht haben. Ist auch eine Solo-Episode geworden, wo ich den aktuellen Ist-Zustand des Marktes so ein bisschen beschreibe, anhand unserer Open Your Spirit-Geschichte, die wir die letzten Jahre einfach schreiben durften. Und der Titel war: Der Coaching-Markt bricht zusammen, eine neue Ära beginnt. Also auch sehr provokativ, aber so ist das auch, weil die letzten 3 Jahre durch die ganze Pandemiezeit und so weiter, was unfassbar wichtig war, wurde eine Sache getriggert, und zwar die Menschen, viele Menschen wurden dazu gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. So, und jetzt haben wir auf einmal Coaches wie Heuschrecken gehabt, weil der eine angefangen hat zu meditieren und nach 5 Mal gemerkt hat, das tut mir gut, und der andere hat gesagt, ich habe jetzt Yoga gemacht, und nach 4 Stunden Yoga hat er gesagt, oh, da will ich jetzt auch rausgehen, jetzt bin ich Yoga-Coach, und der andere, und wir sind auch auf den Zug aufgesprungen. Ich nehme mich da gar nicht frei von. Wir haben für uns gewisse Erkenntnisse gesammelt und gesagt, okay, wir müssen jetzt rausgehen, weil all diese Menschen, die das machen, haben innere Sehnsüchte. Sehnsüchte, das mit anderen Menschen zu teilen. Ich habe zum Beispiel auch Sehnsüchte in mir drin, gesehen zu werden. Ja, oder gehört zu werden. Und das ist da. Warum soll ich nicht damit arbeiten? Ist doch gar nichts Verwerfliches dran. Jeder Mensch, der draußen steht und redet, hat irgendwie eine innere Sehnsucht, gehört zu werden. Und dann gibt es andere Menschen, die haben eher andere Sehnsüchte und brauchen nicht gehört zu werden. Und so sind all diese Menschen auf einmal rausgegangen, und wir konnten auf einmal feststellen, wow, da gibt es viele Menschen, die sich irgendwie gerade wünschen, gehört zu werden. Wo kommt das her? Was ist jahrzehntelang vielleicht passiert, dass auf einmal so viele Menschen die Sehnsucht haben, gehört zu werden? Wurden sie vielleicht in zu vielen Lebenssituationen, gerade im Alter von 0 bis 7, nicht gehört? Transgenerational, Ahnen, vorherige Leben, wie auch immer du das beschreiben möchtest, was weitergegeben wird. Und dann kamen Leute und haben gesagt, meditier mal, atme mal bewusster, mach mal Yoga, erarbeite deine Glaubenssätze, ja, überschreib sie neu, etabliere neue Gewohnheiten, verändere dein Essverhalten, dein Schlaf, Nahrungsergänzungsmittel, Blaulicht und so weiter und so fort. Und halt auch viel auf psychologischer, emotionaler Ebene. Und trotzdem nach all den Ayahuasca-Sessions, nach all den Meditations-Sessions, nach all den Yoga-Sessions, nach all den Werten, die ich mir immer wieder aufgeschrieben habe und an Post-its durch die Wohnung geklebt habe, damit ich sie bloß nicht vergesse, bin ich immer noch abends im Bett gewesen und habe gelitten und war erschöpft und hatte Konflikte in meinem Leben, die ich irgendwie nicht meistern konnte und habe Stress verspürt und war einfach ausgelaugt. Und ich habe mich gefragt, warum war das denn so? Und habe das auf einmal bei anderen Menschen auch gesehen. Wow, bei denen ist das genauso. Die hören den ganzen Tag Satsangs von irgendwelchen Gurus und meditieren, machen Yoga und trinken Ayahuasca, aber irgendwie leiden die trotzdem. Und wenn ich mich jetzt mit den östlichen Philosophien auseinandersetze und mit dem, was die Gurus wirklich sagen, die sagen, ein wahrhaftig freies und selbstbestimmtes Leben ist frei von Leid, ist frei von Erschöpfung, ist frei von Konflikten. Nicht, weil du den Konflikten aus dem Weg gehst, sondern weil du ein so hohes Bewusstsein hast, dass du die Kontrolle hast und das nicht mehr in Entstehung bringst. Quasi, dass es gar nicht passiert, weil du eine natürliche Art hast, das Leben zu tanzen und spielerisch wahrzunehmen. Und deswegen glaube ich, dass deine Aussage auch wieder Raum bekommt, wo du sagst, ja, Schattenarbeit ist vielleicht absolut underrated oder wird nicht so richtig gesehen. Ich bin einfach nur der Meinung, dass es nicht richtig praktiziert wird. Schattenarbeit ist mehr als nur Werte aufschreiben und Glaubenssätze definieren und so weiter und so fort. Das ist alles die intellektuelle Ebene. Die intellektuelle Ebene, die bereitet vor, die gibt den Rahmen vor, damit du die Sicherheit verspürst, Hingabe stattfinden lassen zu können. Das heißt, das Männliche hält das Weibliche. Struktur, Sicherheit, Kraft, Macht, was auch immer, sind Attribute, die wir dem männlichen, dem Yang-Pol vielleicht jetzt einfach mal zuweisen. Und mit männlich will ich jetzt nicht sagen, männlich, der hat einen Pimmel oder männlich, der hat einen Bart, sondern männlich ist einfach nur ein Pol. Wir können die Definition der Körperlichkeit jetzt einfach mal über Bord werfen, wir nennen es einfach mal Yang. Und auf der anderen Seite ist die Yin-Energie dann die Hingabe, ja, die dann auf einmal rein surrendert und dementsprechend auch ins Fühlen findet, ja, die Emotion zulässt, um ins Gefühl zu finden. Und das ist da, wo Energie bewegt wird in einem. Ja, eine Somatik, die wir haben, egal ob das psychisch oder physisch ist, basiert immer auf einem Energiestau. Und Schattenarbeit hilft uns, diesen Energiestau ausfindig zu machen, einen Schatten ins Licht zu integrieren. Und ich spreche für uns alle. Wir alle haben Geiz in uns drin. Wir alle haben Aggression in uns drin. Wir alle haben Missgunst in uns drin. Wir alle haben Wut in uns drin. Wir alle haben Unsicherheit, Scham, Schuld in uns drin. Wir alle haben einen Lügner oder eine Lügnerin in uns drin. Das ist Fakt. Ich habe schon mal in meinem Leben gelogen. Ich war schon mal missgünstig. Ich war schon mal wütend. Ich schäme mich auch heute immer noch manchmal, weil das alte Programme sind, die laufen. Ich fühle mich für Dinge schuldig, für die ich eigentlich nichts gemacht habe, weil das auch Programme sind, die laufen. Das heißt, all diese Schatten sind in uns drin. Und was der Fehler der spirituellen Szene ist, ist, dass sie sagen, ich bin jetzt erleuchtet. Das bedeutet, ich bin nicht mehr wütend, ich bin nicht mehr beschämbar, ich fühle mich nicht mehr schuldig, ich bin nicht missgünstig, ich bin jetzt der Guru, der immer nur Liebe spreadet und alles ist gut. Und das ist halt eben die Falle dieser neumodischen spirituellen Szene. Schattenarbeit bedeutet, sich die Schatten anzuschauen, sie zu integrieren, sodass sich die Schatten, dass dich die Schatten nicht mehr kontrollieren, dass du von einem reaktiven Verhalten in die Selbstverantwortung findest. Das bedeutet, du hast Responsibility, du hast die Ability to respond, du hast die Fähigkeit zu antworten in diesem jeweiligen Moment, indem du den Abstand zu diesen Triggern vergrößerst, Zeit hast zu atmen. Früher war das so, das ist meine Analogie, die nehme ich. Wir sind quasi auf den Schienen, sitzen da gerade, meditieren in unserem Zen-Zustand und dann kommt auf einmal ein Trigger. Und weil wir die Schattenarbeit noch nicht absolviert haben, ist der Zug so nah, dass wir gar keine Zeit mehr haben, von den Schienen runterzuspringen und der überfährt uns einfach. Und dann sind wir auf einmal wieder wütend und explodieren oder missgünstig und Verhaltensweisen resultieren daraus, wo wir uns danach denken, Mann, das kann ich eigentlich besser. Ja, wie kann das sein, dass mir das jetzt passiert ist? Und Schattenarbeit, Achtsamkeitstraining, Bewusstseinsentfaltung, trägt dazu bei, dass du die Lok schon von ferne hörst und dementsprechend mehr Zeit hast, tief durchzuatmen, dir die Lok anzuschauen. Was ist das gerade für eine Lok, die auf mich zukommt? Und dann eben von den Gleisen springst und selbst entscheidest, wie gehe ich jetzt mit dieser Energie der Lokomotive des Zuges einfach um? Das bedeutet, Schatten integrieren bedeutet all deine vermeintlich negativen Dinge, wenn du die so definieren möchtest, also Dinge, die einfach eher destruktiv sind für dich und für andere, in dein Feld hineinzuholen und mit ihnen leben zu lernen. Du wirst sie niemals los. Ich will es loslassen. Ich bin geheilt. Es ist nicht mehr da. das ist nicht das Ziel des Lebens, sondern deine Aufgabe ist es, mit den Schatten, die du mitgegeben bekommen hast, umgehen zu lernen und immer noch zentriert zu bleiben.
Ja, das hast du auf jeden Fall gerade sehr ausführlich und schön beantwortet. Finde ich sehr gut. Das heißt, es ist auch irgendwie so eine Art Wahrnehmung. Also wenn jetzt zum Beispiel Gefühle in mir aufsteigen und ich merke dann, okay, da kommt jetzt gerade was, das muss ich jetzt aber nicht rauslassen, sondern ich kann das halt irgendwie auch persönlich bearbeiten, aber gleichzeitig halt auch so die Struktur von meinem Geist oder von meiner Persönlichkeit, meiner Seele halt zu erkennen und das, was ich, wo ich vielleicht auch vorher Angst hatte, auch als Stärke halt anzunehmen.
Ja, du hast jetzt viele Schlagwörter benutzt. Ich differenziere erstmal sehr, sehr klar zwischen Persönlichkeit und Seele. Und ich finde, es
Ja,
ist wichtig, dass
sehr gut.
wir, dass wenn wir jetzt hier über solche Dinge sprechen und abseits der ganzen Ironie und des Spaßes auch mal solche ernste Dinge einfach besprechen, dass einfach das Wording korrekt ist. Ja, Persönlichkeitsstrukturen sind mit dabei. Widerstand fließt mit hinein, Anhaftung fließt mit hinein. All das kreiert Leid. Aber ja, absolut, die Essenz von dem, was du gerade gesagt hast, ist das, was damit einhergeht. Sich auch wieder sicher zu fühlen, im Fühlen, ist ja auch wichtig. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, wo du beigebracht bekommst, nicht zu fühlen, indem du die ganze Zeit abgelenkt wirst. Und sobald mal Langeweile entsteht, kannst du diese Ruhe und diese Langeweile nicht mehr halten, sodass du direkt dein Handy zückst oder Musik anmachst oder die Wohnung putzt oder, weiß ich nicht, dir eine Aufgabe suchst einfach. Wenn wir uns jetzt mal Gesellschaften anschauen, Menschen, die einfach primitiver leben. Hier in Costa Rica gibt es viele Leute, die, das Land besteht fast nur aus Dschungel. Ich gucke gerade aus meinem Fenster aus und ich sehe bergeweit nur Bäume und Dschungel und Grün jetzt gerade. Und mittendrin ist mal nur Holzhütte. Ganz primitiv. Und die Ticos, die leben. Die haben ihre Hunde und ab und zu mal sitzen die draußen einfach auf dem Stuhl und machen einfach nichts. Die sitzen einfach und machen nichts. Und ich will das jetzt gar nicht irgendwie romantisieren und sagen, dass das jetzt die Art und Weise zu leben ist, weil ich finde auch, unsere westliche Welt bringt unfassbar viele Vorteile mit sich. Ja? Vor allem auch so, was das Thema Entwicklung und so weiter angeht. Aber wir können auf allen Ebenen viel voneinander lernen und zu schauen, wow, die nehmen die Welt einfach ganz anders wahr. Die haben eine ganz andere Wahrnehmung, wie du das gerade gesagt hast. Ne? Das heißt, die Wahrheit wird ganz anders von denen angenommen. Das ist ja das, was in Wahrnehmung drinsteckt. Wie halt eben bei unserer Gesellschaft in der westlichen Welt hat natürlich aber auch demzufolge, dass diese Menschen geduldiger sein können. Und Geduld ist nichts, was du trainieren kannst. Geduld ist etwas, was sich von selbst kultiviert, weil du realisierst, dass du keine andere Wahl mehr hast. Ja? Das heißt, du surrenderst einfach in den Moment. Du kannst nicht sagen, ich gehe jetzt mal meine Geduld trainieren. Das geht nicht, es funktioniert nicht. Sondern Geduld ist ein Ergebnis, ein Endprodukt von der Realisation, dass du keine andere Wahl mehr hast, als geduldig zu sein, weil das Leben passiert. Und wenn ich die ganze Zeit hinterher bin und Dinge beschleunigen will, dann kriege ich vielleicht meine Dinge vermeintlicherweise in Anführungszeichen vom Zeitraum her schneller. Das heißt, ich acker jetzt jeden Tag hart und informiere mich die ganze Zeit, wo ich dieses Auto irgendwie kaufen kann und kaufe dann nach einem Monat statt nach einem Jahr dieses Auto und war richtig hinterher. Aber dieser Monat war so anstrengend, dass es sich angefühlt hat wie 10 Jahre. Und wenn ich ein Jahr reingeflowt wäre und einfach vertraut hätte und Geduld geübt hätte und den Moment genossen hätte und mich nicht verbissen hätte, hätte sich das Jahr angefühlt wie eine Woche.
Ja,
Ne?
ich glaube, das ist auch eine ganz gute Analogie zu der Gesellschaft, in der Deutschland sich halt gerade noch so größtenteils befindet, in der man halt irgendwelche Jobs macht, die einem ja auch diese Sicherheit geben, die einem so versprochen wird davon. Aber gleichzeitig kann man ja auch für sich selbst entscheiden, dass man halt die Sicherheit in dem Vertrauen in das Universum zum Beispiel kultiviert und dadurch sich dann halt nochmal ganz anders fallen lässt. Und zwar nicht so auf das Kissen von irgendeinem Unternehmen, das dir halt verspricht, du kannst jetzt die nächsten 50 Jahre bei uns glücklich sein und
Ja.
halt diesen 9-to-5-Job machen, sondern halt auch die Sicherheit darin, dass man halt immer irgendwo seinen Platz hat und gut aufgehoben ist und sich Möglichkeiten erbieten. Und durch diese Sicherheit, die man dann entwickelt, kann man ja dann auch Fähigkeiten aufbauen, die man ja sonst gar nicht sehen würde, wenn man die ganze Zeit denkt, okay, ich habe jetzt Angst davor, frei zu sein. So, da sind wir irgendwie wieder beim Thema zurückgekommen.
Ja.
Aber gerade während du gesprochen hast, ist mir noch eine weitere Frage eingefallen, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar ist es so, das ist mir auch schon beim letzten Gespräch aufgefallen, ich stelle dir irgendeine Frage und du machst sofort deinen Mund auf und channelst einfach oder bist halt im Flow und gibst so eine Antwort. Und also die spirituell für mich absolut sich gut anfühlt und die ich feiere. Und jetzt ist meine Frage, woher nimmst du eigentlich deine Inspiration für diese Themen, dass du halt es schaffst, jeden Tag Content in diesem Bereich zu liefern, auch ja wöchentlich deine Podcasts machst oder ihr eure Podcasts macht. Und das ist ja, fühlt sich an, so von meinem Beobachten her, wie so eine unendliche Quelle an Inspiration.
Ja. Ich beziehe meine Energie von Menschen wie dir. Wir sind jetzt in einem Raum. Und wenn ich in einem Podcast eingeladen bin, habe ich immer richtig große Vorfreude und Begeisterung. Auch für heute. Weil ich nicht weiß, welche Fragen mir gestellt werden. Und ich liebe das Unbekannte. Und in dem Moment, wo du mir eine Frage stellst, mit der ich nicht rechne, gibst du meinem System die Möglichkeit, neue Pfade durchzugehen. Das heißt, nicht mehr immer dieselben Synapsen zu benutzen, die ich sonst immer benutze, die schon gestärkt sind, in denen ich mich wohlfühle. Das heißt, immer nur die betretenen Pfade zu laufen, sondern ich erlaube mir, mich hier ins kalte Wasser zu schmeißen. Ich weiß, die Folge geht online. Einige Leute werden das Ganze hören, aus deiner Community, aus meiner Community. Es muss nur eine Sache in Anführungszeichen falsch sein. Und gerade wenn du auch so einen Wirkungsraum hast, können direkt hunderte, tausende Menschen kommen und mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, na, Navid ist aber ein Arschloch, weil der hat jetzt irgendwie das und das und das gesagt. In dem Moment, wo du aber gerade gesagt hast, spirituell resoniert das mit mir, was du gerade sagst. Das Ding ist, dass natürlich einige Dinge, die ich teile, auch Dinge sind, die ich mal irgendwo gelesen habe oder gehört habe. Das kannst du gar nicht vermeiden. Das passiert von selbst. Diese Programmierung hat stattgefunden und es ist das Ziel, das nach und nach zu erkennen und immer mehr nur noch von dem zu sprechen, was du wirklich erfahren hast. Aber von den Dingen, die ich wirklich erfahren habe, die die Wahrheit sind, da kannst du, egal wo in deinem Leben stehen, das, was du mit spirituell entsteter Resonanz beschrieben hast, ist, dass dein Herz einfach weiß, dass ich gerade recht habe und dass ich die Wahrheit teile. Und dann sind da Leute, die einfach sagen, ich krieg Gänsehaut, wenn du redest. Ja, weil das, was ich gerade sage, einfach die Wahrheit ist. Weil da nichts Verwerfliches dran ist, weil du ganz genau weißt, dass das stimmt. Und das löst eine chemische Reaktion in dir aus. Und mich inspiriert das, wenn Menschen mir Fragen stellen. Das ist das, was das zulässt, dass das fließt. Und wenn ich aus diesem Gespräch wieder rausgehe, ist der erste Satz, der kommt, Navid, du weißt eigentlich gar nichts. Ich weiß gar nichts, weil das Wissen nur da ist, wenn ich die Fragen bekomme. Und wenn ich die Fragen nicht bekomme, dann bin ich ein leerer Kanal, der einfach nur hier durch die Wohnung geht und dieselben Dinge macht wie du. Und zwar was frisst, auf Klo geht und scheißt, mal hier in den Pool springt, mit seiner Tochter spielt. Und ne? Aber das Tor zur inneren Weisheit bietet immer nur deine Verletzlichkeit. Umso verletzlicher du dich gibst, desto größer ist das Portal zur inneren Weisheit.
Okay, jetzt das war schon wieder so, wie bei den Fragen davor auch, dass mir auch schon wieder dann viele Dinge einfallen, wo ich dann irgendwie so eine Analogie finden kann oder so. Zum Beispiel, wo du jetzt gesagt hast, dass man halt durch diese Fragen, auf die man nicht vorbereitet ist, dann auch eine andere Wahrnehmung vielleicht von sich selber findet oder einen anderen Zugang zu der Wahrheit, sage ich mal. Das ist ja genauso, wie wenn man in echt halt nicht immer dieselben Wege läuft, sondern, also nicht in echt, sondern in so der äußeren Realität halt einfach mal einen anderen Weg läuft und auf einmal sind die Augen viel klarer, man ist viel fokussierter schon automatisch, weil man halt in einer Umgebung ist, die man nicht kennt. Und vielleicht ist das ja ähnlich wie mit der Inspiration, die wir so gerade irgendwie miteinander teilen. Ja. Und dann hast du noch gesagt, gerade zum Abschluss, dass die Wahrheit, die du sprichst, so fühlt sich für mich gut an, weil es halt für mich auch Wahrheit ist oder vielleicht sogar allgemein wahr ist. Und ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ich habe letztens ein Buch gelesen von Dein Herr oder H-E-E-R, ich weiß nicht genau. Mhm. Ist auch ein Ami und der hat auch so ein ganz verrücktes Bewusstwerdungsbuch geschrieben. Ich glaube, das heißt Sei du selbst und verändere die Welt oder so. Mhm. Ganz geiler Titel. Und
wie jedes zweite Buch.
Ja, aber alles. Das stimmt. Das hat mich wirklich inspiriert. War für mich wahrscheinlich auch sehr passend, weil der Typ auch vollkommen durchgeknallt ist und halt auch immer wieder schreibt, so ja, ich kann voll verstehen, wenn du das Buch jetzt in die Tonne klopfst, aber es ist halt so. Und da ging es halt auch um das Thema Wahrheit. Und zwar, dass jeder Mensch eigentlich so eine Sensorik in sich hat, dass man halt die Wahrheit erkennt. So, wenn man auch mit jemandem spricht, so Wahrheit fühlt sich im Bauch halt leicht an. Und Lügen sind eher so schwer, so nach dem Motto. Und oder nicht leicht, sondern diese Freude, so dass man halt merkt, okay, da ist wieder diese Resonanz da und das ist dann auch für mich wahr. Das fand ich irgendwie gerade noch dazu teilen.
Und da sind wir wieder beim Intellektualisieren und Rationalisieren der Gesellschaft. Wir haben die Gesellschaft so weit vom Gefühl distanziert, dass sie jetzt einen Lügendetektor brauchen, um anhand des Herzschlages nachvollziehen zu können, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Ja. Aber in dem Moment, wo du mit deinen menschlichen Fähigkeiten verbunden bist, dann brauchst du keinen Voltmeter, um zu fühlen, dass es dir gut tut, wenn du barfuß auf der Wiese lang gehst und dass es anders ist, wenn du Schuhe anhast. Du brauchst auch keinen Lügendetektor, um herauszufinden zu können, ob jemand lügt und so weiter und so fort, sondern dein Gefühl gibt dir all deine Antworten. Umso mehr du dir erlaubst, wieder ins Fühlen zu kommen, desto mehr erlaubst du dir, deinen Wert als Mensch auch auszuleben. Ansonsten bist du nichts anderes als eine KI.
Geil. Geiles Thema, KI. Ja. Das hatte ich mir auch im Vorfeld überlegt, dass ich da gerne mit dir drüber sprechen würde. Und zwar KI, vielleicht erstmal so allgemein deine Meinung. Weil ich habe schon mal gesehen bei dir, du hast auch schon mal was dazu geteilt. Ich glaube, da ging es darum, dass man ChatGPT um Hilfe bitten kann, wenn man zum Beispiel mit seiner Freundin Schluss machen will, dass sie so den perfekten Text irgendwie dafür formuliert.
Wahnsinn, und, ne? Ja.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere das so benutzt. Aber was die KI angeht, stecken wir, glaube ich, jetzt auch gerade als Menschheit in diesem Konflikt noch sehr in den Kinderschuhen. Also das wird sich jetzt noch erst über die nächsten Jahre irgendwie entwickeln, wo das dann auch einschlagendere Wege öffnen oder schließen kann oder dystopisch oder utopisch werden kann oder vielleicht einfach so wird, nur aber alles verstärkt, so wie es jetzt ist. Keine Ahnung, was denkst du so über das ganze Thema?
Also ich muss an erster Stelle erstmal sagen, ich bin politisch, geografisch, finanzsystemmäßig und so weiter vom Wissen her nicht breit genug aufgestellt und nicht tief genug aufgestellt, sodass ich mir eine globale Antwort irgendwie gerade ausmalen kann, sodass ich sagen kann, KI ist gut auf der Ebene dafür, aber schlecht auf der Ebene dafür und so weiter und so fort. Ich kann einfach nur sagen, dass es ein super, super Werkzeug ist, was viele tolle Dinge anrichten kann und dir viel beibringen kann, was du für dich nutzen kannst, aber auf der anderen Seite wieder ein zweischneidiges Schwert ist. Also du kannst damit auch echt viel kaputt machen. Du kannst den Menschen noch mehr zum Roboter werden lassen oder du kannst ihm dabei helfen, sich zu erinnern. Ich sage ja immer, nimmst du etwas, um zu vergessen, dann ist es eine Droge. Nimmst du etwas, um dich zu erinnern, dann ist es Medizin. KI können wir jetzt auch mal einfach mal als eine Stimulanz nehmen, die von außen auf uns wirkt. Und wenn du sie nimmst, um dich zu erinnern, wenn du zum Beispiel sagst, liebe KI, wie kann ich Achtsamkeit kultivieren? Und dann gibt sie dir ein paar Antworten und dann integrierst du das Wissen. Oder KI, überarbeite mir diesen Text, so dass ich meine Sätze ein bisschen kürzer fasse, aber trotzdem noch die Emotionalität beibehalte. Und dann lernst du durch die KI, wie du kürzere Sätze formulierst, wie du deinen Wortschatz verändern kannst und wie du gleichzeitig gesehen aber immer noch eine emotionale Stärke drin behältst, die du nicht immer nur mit Nebensätzen zum Beispiel ausschmücken musst. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gerne mache. Ja. Ich bin sehr gut, lange Sätze zu formulieren, wie du gerade auch beim Reden schon feststellst. Und noch einen Nebensatz dran zu hängen und noch einen Nebensatz dran zu hängen. Aber jemand, der zum Beispiel auf eine Homepage geht oder irgendwas durchliest, kurz und knackig, der hat eine andere Aufmerksamkeitsspanne. Und dann darfst du wieder dich hineinfühlen, mit welcher Intention kommt diese Person, die jetzt das gerade durchliest und wie kann ich diese Person bestmöglich auch erreichen. Und dann natürlich aber auch irgendwann losgelöst von der KI solche kurze Sätze und Emotionalität beibewahren, formulieren kannst und keine Abhängigkeit kreierst. Und wenn die sich an diese, wenn die dir dabei hilft, dich an diese Fähigkeiten zu erinnern, die irgendwo in dir schlummern und die du dann mehr etablieren und integrieren kannst, super. Aber wenn sie dir die Aufgaben nur abnimmt und dich beim Vergessenheitsprozess unterstützt, dann ist das definitiv etwas sehr, sehr Gefährliches.
Ja, das sehe ich auch so. Es ist halt ein Werkzeug. Man kann damit lernen und sich fortbilden, vielleicht auch sogar kreativ arbeiten, halt auf Ideen kommen und entwickeln, die man sonst nicht hätte. Vielleicht hilft das ja auch dabei, irgendwie Synapsen auszubilden, die man dann halt später wieder benutzen kann, ne? So dann halt unabhängig von dem ganzen Ding. Aber gleichzeitig, keine Ahnung, wenn jetzt, also nicht, dass das Schulsystem jetzt gut wäre, aber wenn jetzt halt die Kids in ihrer Entwicklung halt einfach gar nichts mehr machen, weil die KI halt alles erledigt, dann ist das natürlich eher schwierig. Aber ich meinte das auch nicht unbedingt nur so auf dieser rein persönlichen Ebene, sondern vielleicht auch so ein bisschen philosophisch, weil, also ich würde jetzt mal abstreiten, dass die ChatGPT, so wie wir das jetzt kennen, irgendwie ein starkes Bewusstsein hat. Aber ich weiß nicht, was in 5 bis 10 Jahren irgendwie möglich ist oder was vielleicht schon so hinter den Kulissen läuft. Und wir reden ja auch so ein bisschen über Entfaltung und Bewusstwerdung. Und da frage ich mich halt, was haben wir denn dann für eine Situation? Also ist es dann irgendwie, der Willi hat im letzten Podcast gesagt, eine neue Spezies, die wir züchten. Ist es dann auch ein Teil von dem Feld, wo wir quasi alle herkommen? Also von allem? Ist es, was ist es dann, ne? Wie geht man damit um? Hast du da schon mal
Keine
Gedanken
Ahnung.
drüber gemacht?
Nee, also das sind einfach Sachen, und ich finde, das bedarf auch Mut, einfach meinem Podcast zu sagen, weiß ich nicht.
Ja, voll.
Keine Ahnung, wohin das führt und was das macht. Ich kann definitiv sagen, es ist wie alles ein zweischneidiges Schwert. Wir bei uns im Unternehmen benutzen das ab und zu mal, um gewisse Prozesse zu beschleunigen oder zu vereinfachen. Aber nie so, dass Persönlichkeit flöten geht. Und die menschliche Essenz, das Gefühl auch irgendwie flöten geht. Und deswegen genieße ich alles auf dieser Welt. Egal wie schön es klingt oder auch wie düster es klingt, immer mit Vorsicht und sammle einfach immer nur meine eigenen Erfahrungen. Was ich aber glaube, ist, dass das, was wir in der Öffentlichkeit präsentiert bekommen, immer nur ein Ergebnis von dem, was hinter den Kulissen läuft, ist, was schon 10, 20, 30 Jahre veraltet ist. Also ich glaube, dass das, was hinter den Kulissen läuft, von Menschen, die so eine KI zur Verfügung stellen für eine Gesellschaft, die entscheiden, in welche Supermärkte du einkaufen gehst, die entscheiden, welche Medikamente du bekommst, die entscheiden, kannst du jetzt nennen, wie du willst. Aber dass die schon viel, viel weiter voraus sind und ihre Experimente und Versuche und so weiter im Hintergrund machen und ja, die menschliche Spezies immer mehr ausreizen, schauen, wohin kann es noch gehen und was kann man mit ihr noch machen. Und das ist auch schön. Man braucht das Ganze ja auch. Man braucht ja auch all diese Dinge, weil Ram Dass sagt immer, this is why, oder hat gesagt, this is why in suffering there is grace. Das heißt, wenn Menschen versuchen, uns zu kontrollieren, oder wenn Menschen versuchen, das ist ja, schau mal, Jan, ganz einfach runtergebrochen. Alkohol ist für weniger als 2 € überall erhältlich in Tetrapacks. Zigarettenautomaten überall an jeder Straßenecke. Zucker, Medikamente, Kaffee, Koffein, verarbeitete Lebensmittel, Medien, Politik. Es wird so viel Energie verwendet, um den Menschen klein zu halten. So viel Energie wird investiert, um dich irgendwie abzulenken, süchtig zu machen, Kompensationsverhalten stattfinden zu lassen und so weiter und so fort. Was glaubst du, wie krass du als Mensch sein musst, wenn irgendein Organisator dieser ganzen Gesellschaft, so wie sie jetzt gerade noch ist, so viel Energie investiert? Und ja, ich denke, man kann die KI auch dafür nutzen, um das zu lösen.
Wie geil dieser Bogen jetzt war. Ja, voll. Ja, das glaube ich aber auch. Also das ist, ja, das sage ich ja auch immer. Also, das ist halt so unsere Challenge auch als normale Menschen, sage ich mal, oder als, keine Ahnung, Menschen, die vielleicht irgendwie Glück hatten und den Weg da so ein bisschen rausgefunden haben, halt so die anderen auch so ein bisschen so an die Hand zu nehmen und zu sagen: Guck mal hier, guck dich doch mal um, was hier los ist. Das ist doch nicht das Leben, was eigentlich so für uns gemeint ist. Also da geht doch noch viel mehr, oder nicht? Und wenn du jetzt sagst, da wurde ja unfassbar viel Energie reingesteckt von einem Menschen oder von Menschen so, dann frage ich mich halt manchmal auch, was sind das für Leute so? Sind das überhaupt Menschen oder was ist das für eine Energie, die da existiert, die so viel aufbringen kann, um uns halt abzulenken und eigentlich nur dafür zu sorgen, dass wir vergessen, dass wir halt eigentlich Menschen sind, so als göttliche Wesen nebenbei.
Ja, ist auf jeden Fall eine Spezies mit einem sehr niedrigen Bewusstsein, ne? Weil umso höher du der Spirale des Bewusstseins hochkletterst, das einzige Ergebnis von Bewusstseinsentfaltung ist Einheitsgefühl. Kommst du gar nicht drum herum. Ja, es gibt Spiral Dynamics zum Beispiel, ist auch wieder eine intellektualisierte Form, um den Menschen anhand eines Konzeptes an Bewusstseinsentfaltung heranzubringen, was ein wundervolles Tool ist. Und wenn du der Spirale der Bewusstseinsentfaltung hochkletterst, ist das, was du bekommst, immer Einheitsgefühl. Das Ich und Du löst sich auf, es ist nur noch ein Wir und jeder ist dein Bruder, jeder ist deine Schwester, beziehungsweise jeder bist du, wie auch immer du das für dich formulieren möchtest. Und dann ist das einzige Resultat, was daraus kommt, was logisch ist und Sinn macht, dass du niemanden mehr belügst, dass du niemanden mehr beklaust, dass du niemanden mehr beschimpfst, weil wenn jeder du bist, oder wenn jeder dein Bruder oder deine Schwester ist, dann beklaust du ihn doch nicht. Dann belügst du ihn doch nicht. Dann beschimpfst du ihn doch nicht, sondern du entwickelst auf einmal eine ganz andere Art von Mitgefühl. Und das ist mit so Sätzen in der Bibel gemeint, ne? Behandle andere Menschen genauso, wie du dich selbst behandeln würdest und so weiter und so fort. Weil dich das einfach daran bringt. Ne?
Weil du
und,
das ja bist, sozusagen.
Genau, genau. Ja. Und deswegen, aber das ist alles intellektuell. Ne? Es gibt viele Leute, die lesen Eckhart Tolle und weiß ich nicht, und kommen dann raus und sagen, ja, wir sind alle eins und ich bin du und du bist ich und ich bin formloses Bewusstsein, ich bin ein lebendiger Prozess, ich bin bedingungslose Liebe. Aber das haben sie nicht erfahren. Und die Erfahrung, die trägt dazu bei, dass, wenn dir dann jemand eine Frage stellt, du nicht anfängst zu stottern, sondern es dann auf einmal einfach fließt, ja, weil du es für dich in Erfahrung gebracht hast. Und dann entsteht auch Gänsehaut oder Resonanz, ein Charisma, weil andere Menschen merken, ja, das, was die Person da irgendwie gerade sagt, was aus dem Mund kommt, stimmt.
Ja, safe.
Und deswegen glaube ich, um den Bogen auch hier zu schließen, ja, die Leute, die oder die Energien, die für das verantwortlich sind, sind auf einem sehr niedrigen Bewusstseinszustand.
Ja, das denke ich auch. Und ich nehme immer so ein bisschen die Schlussfolgerung an. Also ich kann das jetzt nicht so genau benennen, wer da quasi dran schuld ist, aber wenn man so die Trends hat oder wer das ausgelöst hat, dann sind das ja irgendwo Leute, die so diese Transhumanismus-Schiene so ein bisschen fahren und irgendwie Bock haben, so auf das ewige Leben in der Cloud und halt alles technologisieren wollen. Und das ist ja dann im Prinzip das, was einen für immer auf der Erde hält, so in dieser Energie, in der wir jetzt gerade halt sind. Und das ist ja dann wiederum das, wo Leute wie du und ich sagen, okay, das ist eigentlich jetzt nicht so die Entwicklung, die ich, weil man will ja so aufsteigen, nicht hier bleiben. Ne? Das ist ja dann
ja,
im
ja.
Prinzip das Gegenteil von ja. Entwicklung. Und jetzt kommt
ja, aber
natürlich,
wie willst du solchen Menschen beweisen, dass man irgendwo aufsteigen kann? Für die ist dieses Leben hier auf dieser Erde anscheinend das Paradies und ey, ich find's wundervoll hier, aber meine Erfahrungen zeigen auch, dass es noch andere Ebenen gibt und dass es weitergeht und dass wir schon unsterbliche Wesen sind. Du kannst nicht sterben. Dein physischer Körper kann sterben, kann abgeworfen werden, aber das, was du wirklich bist, kann nicht sterben. Und Menschen mit einem höheren Bewusstseinszustand, die gewisse Praktiken für sich integriert haben, ihren Routinen nachgehen, die erfahren das spätestens irgendwann an einem Punkt, solange sie dranbleiben. Und Menschen, die das für sich nicht erfahren haben und auch gar nicht das Interesse haben, das für sich zu erfüllen, die versuchen, ein unsterbliches Leben hier irgendwie auf Erden für sich zu kreieren. Und ich kann es nachvollziehen mit all meinem Mitgefühl, aber es ist nicht das, was meine Erfahrungen heute nähren, also Sehnsüchte zum Beispiel, die da sind sollen. Meine Sehnsucht ist es, dieses Spiel hier einfach durchzuspielen, zu genießen, den Körper irgendwann abzuwerfen und dann zu schauen, was kommt jetzt als nächstes.
Ja, ist das nicht auch wieder so eine schöne Polarität irgendwie, weil die einen sehen sich halt so nach oben oder ins Licht halt und die anderen so in diesen Mikrochip. So, das eine ist total endlos und das andere ist physisch gesehen total klein oder das eine ist halt eine hohe Schwingung, das andere vielleicht eher eine niedrigere Schwingung. Und da schließt sich aber noch eine Frage an, die ich mir selbst auch stelle, vielleicht das auch wieder intellektuell, aber finde ich trotzdem interessant, da so ein Gedankenspiel daraus zu machen. Und zwar, wenn man jetzt halt sagen kann, okay, diese Menschengruppe oder diese Leute, diese Energie ist jetzt dafür verantwortlich, dass das, was hier auf der Erde stattfindet, passiert und dass so viele Menschen halt dadurch leiden oder in so einem komischen, komatösen Bewusstseinszustand sich befinden, weil die halt extra darin gehalten sind. Hast du dann trotzdem die Möglichkeit oder machst du das so, dass du sagst, okay, selbst wenn ich dir jetzt irgendwie die Verantwortung dafür gebe, also ich nehme an, dass du das schuld bist, sehe ich dich trotzdem als einen Teil von mir selber an?
Ja. Ja. Die Kunst ist es, und das ist auch etwas, was unsere westliche Welt nicht kann, Grenzen zu kommunizieren, ohne Menschen aus deinem Herz zu schließen. Das bedeutet, wenn mir jemand irgendwas antut, oder versucht mich anzupissen, auf gut Deutsch gesagt, dass ich auch zurückpissen kann, aber ich schließe die Person nicht aus meinem Herzen.
Okay.
Weil mein Mitgefühl ist da und ich sehe, was diese Handlung dieser Person geprägt hat. Aber dennoch habe ich als Mann auch gewisse Werte, die ich verfolge, denn ich habe diesen männlichen Körper bekommen und habe eine männliche Rolle und die ist definitiv anders als die weibliche, denn ich bin nicht schwanger und ich trage auch kein Kind aus und ne, es ist einfach anders. Ne? Wir bringen physische, finanzielle Sicherheit, Frauen unterstützen uns auf spiritueller Ebene und dadurch haben wir echt ein super Ergebnis. Und ich als Mann habe einfach gewisse Ideologien, gewisse Werte, die ich für mich auch gerne spiele und verfolge. Ich spiele diese Rolle gerne in dieses Theaterstück. Und das trägt dazu bei, dass wenn ich meinen Raum wahre und Grenzen kommuniziere, dass wenn mir jemand an mein Bein pisst, dass ich aufstehe und mein Schwert ziehen kann und sagen kann,
jetzt hacke ich dir den Schwanz ab.
Noch einmal, mein Freund, und ich hack dir den Schwanz ab. Nein. Genau. Und das ist einfach wichtig, ne? Wir brauchen auch wieder mehr gesunde Männer auf dieser Welt, ne? Weil ich glaube, wenn jeder Mann in seiner Kraft wäre, dann würden wir es gar nicht zulassen, dass uns so ein System unterdrückt. Dann würden wir gar nicht mehr aufstehen morgens und würden diesen 9-to-5-Job, wie du das eben gesagt hast, nachgehen und uns an diese Matrix so fesseln lassen. Wir würden die Matrix genießen auf eine sehr smarte Art und Weise, wie ich das zum Beispiel heute auch mache, weil sie viele Vorteile mit sich bringt. Aber ich würde mich nicht von ihr abhängig machen und von ihr misshandeln lassen, psychisch als auch physisch. Ja. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, eigene Werte zu haben, nach denen agieren zu können, deine Grenzen zu wahren, diese auch mit anderen Menschen zu kommunizieren, aber sie nie aus deinem Herzen zu packen.
Ja, finde ich auch. Sehe ich auch so. Also klar, ist das jetzt nur so ein theoretisches Spiel gewesen, wie es dann jetzt in echt ablaufen würde, wenn ich dann, keine Ahnung, wissen würde, okay, du bist schuld, sozusagen, wie man dann reagiert. Weiß man nicht, kann natürlich auch so.
Kann ich dir erzählen, wie du dann reagieren kannst?
Ja.
Auf theoretischer Ebene. Und zwar, das ist ein paar Monate her hier bei mir und ich hatte eine Auseinandersetzung mit einem Amerikaner hier. Wir haben in Guanacaste in einem Haus hier in Costa Rica, ich glaube, 9 Monate lang gelebt. Und das war in so einer gated Community. Und da war zum Beispiel ein Mann, der hieß Dave, war irgendwie Mitte 60, Anfang 70, ein richtiger Choleriker und hat immer nach irgendwas gesucht, um irgendwie seinen Frust so ein bisschen abzuladen. Wenn du den Typen so kennenlernst und der beschimpft dich wegen jedem Scheiß und lässt seine cholerische Art irgendwie immer an dir raus und du weißt nichts vom Hintergrund, fällt dir das mega schwer, mitfühlend zu sein. Das bedeutet, du siehst einfach nur die cholerische Arschlochart und du denkst dir, jetzt schieße ich zurück, weil mein Raum wird gerade nicht gewahrt. Dann kriegst du aber mehr Informationen über seine Hintergrundgeschichte und du merkst, er hat seine 2 Söhne früh verloren und dann ist auch noch während der Zeit, wo wir da waren, seine Frau verstorben und so weiter und so fort. Das heißt, er hat echt viel verloren und versucht halt in dieser Gated Community, weil der außerhalb des Lebens keinerlei Kontrolle hatte, irgendwie seine Kontrolle zu haben und sich das Gefühl zu geben, Kontrolle zu haben. Und versucht es dann irgendwie so ein bisschen an die auszuladen. Ich kann mein Mitgefühl einladen und kann anhand seiner Story das Ganze sehen, kann natürlich auch heute ohne die Story zu wissen Mitgefühl haben, weil ich weiß, da muss irgendwas passiert sein. Das ist das einzig Logische, wenn ein Mensch so weit von seinem Herzen distanziert ist oder zu solchen unnatürlichen, Anführungszeichen, Verhaltensweisen neigt, muss irgendwas im eigenen Leben passiert sein. Und das Einzige, was ich haben kann, ist Mitgefühl. Was aber nicht bedeutet, dass ich das auf mir sitzen lasse. Und mir ist es dann egal, wie alt die Person ist. Und wenn er mir dann 2, 3, 4, 5 Mal einen Karren pisst und ich dann merke, der checkt es nicht, weil ich in Liebe versuche, ihm zu erklären, ey, wir sind alle eins, ich habe nichts getan. Das, was gerade passiert ist, du regst dich gerade einfach nur irgendwas auf und projizierst das Ganze auf mich. Ich habe ein Kind hier, ich habe meine Hunde hier, ich habe meine Verantwortung. Bitte lass mich doch einfach in Frieden leben. Nach 4, 5, 6 Mal, es hat nichts gebracht, sodass ich dann beim 7. Mal aufgestanden bin und mich so nah vor ihm gestellt habe und gesagt und meine Meinung gesagt habe. Und ich glaube, ich habe in den letzten Jahren nicht mehr so laut geschrien und bin so ausgerastet in meinem Leben. Aber ich habe die Situation einfach für mich genutzt. Die Lok war sehr weit entfernt und ich habe mir gesagt, Navid, hast du jetzt gerade Bock, einfach mal diese aggressive Energie zu channeln? Habe ich gesagt, ja, habe ich Bock drauf. Bin ich rausgegangen in Boxershort und habe den Typen zur Sau gemacht. Ich habe ihm gesagt, noch einmal und ich mache Hackfleisch aus dir. War mein Raum. Ich bin hier mit meinem Kind, ich bin mit meiner Frau. Sowas machst du nicht mit mir. Und trotzdem habe ich ihn in meinem Herzen behalten, weil ich ihm tief in die Augen geguckt habe und gesagt habe, mein Bruder, ich liebe dich und ich will einfach nur, dass du die Energien, die in dir drin gerade sind, bewusster benutzt und sie nicht bei Menschen ablädst, weil ich muss nur einen Ticken anders ticken und ich hätte dir schon längst aufs Maul gehauen, egal wie alt du bist. Aber weil ich dich in meinem Herzen behalten habe, habe ich das jetzt nach dem 7., 8. Mal einfach bei einem Schreien belassen und habe dich einmal in diese Schocksituation gebracht, sodass alles in dir drin einfach nur Freeze gemacht hat und eine halbe Stunde später er zu mir kam und sich entschuldigt hat und alles war gut, alles war vergessen.
Hm.
Und dann auch wieder vergeben zu können. Das gehört auch mit dabei. Denn wenn du jemanden in deinem Herzen behältst, kannst du nichts anderes als Vergebung stattfinden zu lassen, wenn jemand nach Entschuldigung fragst. Sich entschuldigen möchte, nach Vergebung fragt. Ein wahrer Mann, ein zentrierter Mensch vergibt immer, wenn jemand nach Vergebung fragt. Und reicht auch immer die Hand, wenn jemand nach Hilfe fragt. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
Ja, voll. Also ich sehe das auch so wie du und ich fand, ich kann auch gut zu deiner Story relaten, kann mich da gut hineinversetzen. Ich denke nur immer so, wenn man sich so die dunkelsten Schatten der Erde so anguckt oder der Menschheit, die wir so haben, zum Beispiel jetzt den Jeffrey Epstein-Fall oder so und die Menschen, die darin verwickelt sind, da komme ich halt immer in so eine emotionale und auch ethische Sackgasse, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie ich, wenn ich jetzt der Richter wäre, sozusagen, damit umgehen sollte, weil auf der einen Seite denke ich mir so, also wenn du so systematisch halt, keine Ahnung, Kinder verkaufst, vergewaltigst und für so ein unfassbares Leid auf der Erde sorgst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da vielleicht selber mal ein Opfer oder dass da ein Opfer vor mir steht, was halt vielleicht genau dasselbe erfahren hat und eigentlich gar keine andere Wahl hat, als das jetzt so auszuleben, wie es jetzt halt gerade ist. Aber trotzdem, keine Ahnung, bin ich ja nicht so, dass ich sagen kann, okay, du bist ich bin du, ja,
Ja.
alles ist gut, weißt du?
Ja. Schau. Meiner Meinung nach, Stand heute, ist die Kunst des Lebens, die Balance zwischen der Menschlichkeit und der Göttlichkeit zu finden. Wir kommen hier in diesen physischen Körper, wofür wir keinerlei Bedienungsanleitung bekommen. Wir werden einfach hineingeboren. Dann leben wir ein Leben, wofür wir keine Spielregeln bekommen und wir nicht wissen, wie sind die Regeln. Das heißt, du musst erstmal herausfinden, wie funktioniert das hier, was ich habe. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und wie nehme ich an diesem Spiel hier teil, um es möglichst mühelos durch mich fließen lassen zu können? Das bedeutet nicht, dass es nicht anstrengend sein darf, aber zwischen Mühe und Anstrengung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Leben darf anstrengend sein, aber es darf nicht mühevoll sein. Wenn es mühevoll ist, dann machst du Dinge, die du nicht gerne machst, du leidest, es kommt aus dem Mangelbewusstsein heraus. Wenn es anstrengend ist, du gehst mal ins Fitnessstudio, raffst dich auf, die ersten 10 Minuten sind anstrengend, nach 15 Minuten hast du einen Serotonin-Kick und du denkst dir, geil, gut, dass ich hier bin. Ja? Oder mal ein offenes, ehrliches Gespräch, sich mal verletzlich zeigen, kann auch mal sich erstmal anstrengend anfühlen, aber dann hat sich's doch bezahlt gemacht. Dann kannst du dich zu sehr in der spirituellen Energie, in der göttlichen Energie verlieren und sagen, ja, dieser Jeffrey Epstein, ich bin du, du bist ich und das war sein Karma, der sollte das jetzt machen, sollte passieren, habe ich nichts mit am Hut. Das ist dann wieder sehr toxisch, weil du dich wieder in einem Extrem verlierst und deine Menschlichkeit vergisst. Du kannst dich aber auch zu sehr in deiner Menschlichkeit verlieren, so wie das unsere heutige Gesellschaft hauptsächlich tut. Und aus dem Mitgefühl wird auf einmal Mitleid und aus diesem Mitleid wird auf einmal Zorn und Projektion und die Schatten kommen irgendwie hoch. Ja? Das heißt, die Balance zwischen beidem, dass ich sagen kann, zwischen beiden, dass ich sagen kann, das war sein Karma, der sollte das jetzt hier erleben und ich erfahre mich ja auch einfach nur ein bisschen dadurch selbst, dass dieses Thema in mein Feld kommt. Aber ich habe hier diese menschliche Erfahrung und in meiner menschlichen Erfahrung habe ich die und die Optionen, denen ich nachgehen kann. Du hast eben Philosophie einmal erwähnt, zu der du ja auch eine starke Anbindung hast. Dann verbinde ich mich doch einfach mit meiner inneren Vernunft und folge ihr einfach. Ich klassifiziere nicht mehr in gut und schlecht. Und das ist das Ergebnis einer Bewusstseinsentfaltungsreise. Es gibt nichts Gutes und es gibt nichts Schlechtes. Wenn du etwas als gut betitelst, kreierst du das Schlechte. Und wenn du das Schlechte betitelst, kreierst du das Gute. Allerdings, wie ich eben gesagt habe, gibt es eine Natur des Menschen. Wenn du Bewusstseinsentfaltung stattfinden lässt und wenn du in jedem einen Bruder, in jedem Mann einen Bruder erkennst, in jeder Frau eine Schwester erkennst oder dich selbst in allem erkennst, kannst du nicht mehr Kinder vergewaltigen. Du kannst nicht mehr lügen. Du kannst nicht mehr betrügen. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Das ist die logische Konsequenz. Und das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun. Es ist einfach die Natur des Menschen. Es hat nichts mit gut zu tun. Es hat auch nichts mit schlecht. Es ist einfach unsere gottverdammte Natur. Und in diese Natur zurückzufinden, brauchst du Schattenarbeit, brauchst du Bewusstseinsentfaltung, brauchst du Achtsamkeitstraining. Und ich sag dir, in einigen Jahren werden wir in einer Gesellschaft wieder leben, wo Kinder uns angucken und sagen, Papa, du musstest früher Ayahuasca trinken, um frei leben zu können, um dir zu erlauben zu tanzen, wenn du Bock hast zu tanzen, um dir zu erlauben, Liebe mit anderen Menschen zu teilen oder deine Wahrheit zu sprechen. Wow, für mich ist das voll normal. Ich brauche da keine Dinge. Dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn wir irgendwann Kinder haben und Generationen haben, die so reden, dann Applaus und in diese Richtung geht's doch gerade.
Ja, denke ich auch. Wobei die Kinder das ja sowieso eigentlich von Natur aus mitbringen. So
Ja.
diese
Ja.
Angebundenheit und vielleicht auch so ein bisschen Leichtigkeit, übernatürliche Fähigkeiten vielleicht auch so, wenn es um Telepathie geht oder Intuition auch.
Aber sie erkennen es nicht. Erkenntnis entsteht immer nur durch Vergleich und durch Rationalität. Und Kinder vergleichen das nicht, weil für sie ist das noch normal. Weißt du, das ist das Einzige, was sie gerade erleben. Und erst wenn ein anderes Erlebnis mit dazu kommt, also ein anderes Lebensgefühl, kannst du erst eine Gap zwischen dem alten Lebensgefühl und dem neuen Lebensgefühl entwickeln. Ein Hund checkt nicht, dass er voll im Moment ist und präsent ist. Das reflektiert er nicht, weil er noch nie Momente hat, wo er außerhalb des Momentes war. Weißt du? Und du brauchst die Momente, wo du außerhalb des Momentes bist, damit du realisieren kannst, dass du mal im Moment gewesen bist. Ich hoffe,
Ja,
mein Deutsch war richtig.
ich denke, also ich weiß nicht, ob es korrekt formuliert war, aber ich habe es auf jeden Fall verstanden. Ne?
Ja.
Das ist, würdest du dann auch sagen, dass das so ein bisschen die Aufgabe von der Menschheit ist, halt zurückzufinden, diese Anbindung wieder neu zu entdecken und das unterscheidet uns ja irgendwie auch so von anderen Spezies, dass wir halt diese Fähigkeit haben, zu erkennen, okay, ich bin jetzt hier gerade in dem Universum und ich kann das Universum halt betrachten und auch rationalisieren und auch intellektualisieren. Und ich kann aber auch mich dafür entscheiden, halt einfach wieder ein Teil davon zu sein. So, das wirft halt in mir so ein bisschen die Frage auf, was ist so die Aufgabe von uns als Tribe, sage ich mal.
Ja, ich glaube nicht, dass das eine Aufgabe ist. Ich glaube, dass das einfach nur eine logische Konsequenz ist. Dass wir jetzt gerade in einem Zeitalter leben oder in einer Phase leben, wofür ich sehr dankbar bin, das überhaupt miterleben zu dürfen, sehr ehrenhaft.
Ist geil, ne?
Ja, absolut. Wo wir jetzt gerade sehr in diesem kapitalistischen, materialistischen Globalisierung und so weiter drin irgendwie stecken. Es war auch ein logisches Resultat. Das Leben ist zyklisch, das Leben ist wellenförmig, wellenförmig. Und wenn wir irgendwann wieder in diese Einheit finden und eine Gesellschaft haben, die sich liebt und tanzt und voll angebunden ist, wird es auch irgendwann danach wieder eine Phase geben, wo wir das verlieren. Das Pendel schlägt immer hin und her. Und ich glaube, unsere Aufgabe, wenn du fragst, was unsere Aufgabe ist es, die Show zu genießen. Mit allem, was es mit sich bringt. Und auch Mitgefühl stattfinden zu lassen. Das bedeutet nicht, dass ich da sitze und sage, ah, cool, da ist ein Epstein, der vergewaltigt gerade Kinder, sondern ich beobachte in mir drin, in diesem System, wie natürlich auch Wut hochkommt oder Zorn hochkommt oder böse Gedanken auch hochkommen. Aber ich weiß, dass ich nicht diese Gedanken bin. Wir haben jetzt zum Beispiel die letzten Minuten sehr auf dieser personellen Ebene miteinander interagiert, was ja normal ist in unserer Gesellschaft. Aber während ich mit dir rede, nehme ich wahr, dass ich diesen Mund gar nicht bewege, sondern der Verstand, der diese Worte gerade nährt, von selbst passiert und das, was ich tatsächlich bin, nur dahinter sitzt und das Ganze beobachtet. Und das ist das einzige Resultat von Achtsamkeitstraining. Das bedeutet, ich habe keinerlei Kontrolle über diese Worte, die gerade aus meinem Mund fließen. Sie passieren einfach, weil der Verstand sie nährt und die Angebundenheit durch die Verletzlichkeit, die ich gerade zulasse. Und ich genieße diese Show, wie wenn ich in der ersten Reihe von einem Theaterstück sitze und das Theaterstück wahrnehme. Und ab und zu mal verliere ich mich zu sehr mit dieser Rolle auf dieser Bühne und stehe auf einmal auf der Bühne. Und dann gibt es aber wieder Momente, da bringe ich mich wieder in den Zuschauerbereich und ich genieße die Show. Und wenn ich aber Bock habe, mich mal in diese Szenerie hineinfallen zu lassen, dafür ist die menschliche Erfahrung doch da, dann sage ich, zieh mich rein und jetzt bin ich auf der Bühne und ich spiele mit.
Ja, aber das ist doch perfekt. Das ist doch genau das Flow-Erlebnis, was wir halt auch haben wollen, weil ich denke, dass dazu halt auch Menschen halt relaten und das dann auch selber so ein bisschen für sich entdecken können. Ich hatte auch gerade so kurz das Gefühl irgendwie, dass ich gerade eher so hinter mir irgendwie bin und so durch mich durch dich ansehe irgendwie. Ne?
Yes,
So dieses Gefühl
yes.
ist das so ein bisschen. Und ich finde, das kann man auch super gut in seinem Alltag üben. Zum Beispiel, was ich jetzt für mich neu entdeckt habe vor ein paar Wochen, ist das kalte Duschen.
Ja. Yeah.
So, und das ist halt eigentlich jeden Tag wieder Hardcore, so, weil man macht halt die Dusche an und man hat halt die ganze Zeit die Möglichkeit, einfach warm zu machen. Aber ich sehe mich dann nicht so als den Typen, dem gerade kalt ist, sondern eher so als das, was da drüber steht. So, okay,
Ja. Yeah.
dem ist jetzt gerade kalt, ne? Das so ein bisschen vielleicht auch, als hätte ich meine Persönlichkeit so, ich habe jetzt schon wieder Persönlichkeit gesagt, aber als hätte ich mich so halt von mir selbst so ein bisschen extrahiert. Und ich glaube, das ist so das, was wir auch alle wieder so ein bisschen lernen können, um halt mit unseren Emotionen, die auch so in der Gesellschaft irgendwie kollektiv immer wieder auftreten und getriggert werden durch die Medien und so weiter, damit umzugehen.
Ja. So. Ja. Wenn du in einer Meditation sitzen kannst und deinen Körper und dann auch noch deinen Verstand als etwas Getrenntes, dein Geist als etwas Getrenntes von dir wahrnimmst und in diesem Punkt verharren kannst, dann hast du's. Dann hast du's. Dann hast du's. Und dann darfst du das in deinem Leben integrieren.
Ja, das ist dann direkt die nächste Challenge, weil, also ich kenne das auch von mir, dass ich halt, dass diese Erlebnisse von, okay, das ist es jetzt gerade, ich kann jetzt nicht genau sagen, was es ist, so dieser Moment von, läuft einfach, es ist, fühlt sich einfach gut an, es ist glücklich, es ist leicht, dass die dann halt immer häufiger auftreten. Und ja, ich glaube, das ist dann auch so die Challenge, die so jeder persönlich hat, um diese kollektive Ebene auch zu heilen, diese Momente so oft wie möglich in sein Leben halt zu ziehen.
Ja, das hast du schön gesagt. Genau, ja. Das ist das. Und du musst nicht der Guru sein, der nackt unterm Wasserfall meditiert, um das auch anderen Menschen mitgeben zu können. Das habe ich letztens auch in einem Podcast gesagt. Wir wollen wieder verbunden sein mit unserem Kern, mit unserer Essenz, mit unserem authentischen Selbst. Wie kommst du an eine Essenz, an einen Extrakt? Du hast auch extrahieren gesagt, fand ich sehr schön das Wort. Wie kommen wir an einen Extrakt ran? Du musst das Extrakt nicht bereits kennen. Die Person, die das erste Mal auf dieser Welt ein Extrakt heraus extrahiert hat, kannte das Extrakt nicht. Er wusste nur, wie man kocht. Er hat alles in den Topf gepackt, hat den Gasbrenner angemacht und das, was nicht zum Extrakt gehört hat, ist automatisch weggesiedet. Das heißt, das, was du nicht bist, kondensiert immer mehr und das, was übrig bleibt, ist automatisch das, was du bist. Und da kannst du beobachten, wow, die Art und Weise, wie ich gerade koche in meinem Leben, mit den Techniken, Methodiken und so weiter, die ich habe, im Sanskrit sagt man, deine Satnas, also dass du einfach deinen Routinen nachgehst, deine Meditation, einfach die Dinge, die genau dieses Lebensgefühl, wie du das gerade beschrieben hast, stärken, dass du dich als etwas dahinter wahrnimmst und dadurch die Anhaftung, die Identifikation nicht so groß ist und du dadurch aus einer Haltung das Leben passieren lassen kannst, die viel müheloser und viel entspannter ist und dadurch viel mehr Erfüllung bringt. Und wenn du für dich herausgefunden hast, wie man kocht, also deine ganze Persönlichkeitsstruktur, alles, was du mitgegeben bekommen hast, deine Erfahrungen in diesen Topf zu werfen, den Gasbrenner anzumachen, es einfach sieden zu lassen, dann bleibt automatisch die Essenz übrig. Das heißt, du musst nicht die Essenz sein und 24/7 erleuchtet sein oder irgendwie sowas, um das anderen Menschen mitgeben zu können, sondern du berichtest einfach nur von deiner Art und Weise zu kochen, dadurch werden sie inspiriert und entwickeln ihre eigene Art und Weise zu kochen.
Voll. Ja, das ist auch wieder das, was mir oft auffällt, wenn ich so mit Leuten spreche, die so, sage ich mal, einfache Berufe ausführen oder ne, dann sind das auch vielleicht mal 9-to-5-Jobs oder, keine Ahnung, Müllabfuhr oder sowas, dass es aber sehr oft auch Leute sind, die halt das einfach komplett fühlen und so einfach durchziehen. Und das ist dann wieder, wo ich mir so denke, okay, geil, die sind eigentlich, die sind connected. So, die brauchen diese ganzen Bücher nicht. Davon haben viele noch nie ein Buch gelesen. Habe ich auch schon so einen persönlichen Gesprächen oft gehört, so von Menschen, die mich sehr inspirieren, dass sie halt noch nie sich mit solchen Themen beschäftigt haben, aber eigentlich so das, was ich so als fast optimal so für den Alltag sehe, einfach können.
Ja, und deswegen sagt man ja auch immer, unwissenden Menschen geht's besser. Was ist in die letzten 3 Jahre passiert? Wir haben so viele Informationen bekommen, diese ganze Covid-Thematik, die den Menschen gezwungen hat, sich selbst mehr mit sich auseinanderzusetzen, hat dazu beigetragen, dass wir natürlich komplett ins andere Extrem gegangen sind. Und zwar ist dann auf einmal ein riesen Großteil der Gesellschaft auf diesem Persönlichkeitsentwicklungstrip und liest dann die ganzen Bücher und hört sich jeden Tag Podcasts an und macht dieses und macht jenes und hat auf einmal so eine Informationsüberflutung. Und das ist meine Wahrnehmung der aktuellen Gesellschaft, dass die meisten Menschen, die in dieser Bubble sind, in der die sagen, ich möchte Schattenarbeit stattfinden lassen, meine Persönlichkeit entwickeln und ein müheloseres, leidfreieres, konfliktfreieres, erschöpfungsfreieres Leben führen, dass diese Leute aber so vollgeladen sind mit Informationen, dass die gar nicht mehr wissen, wo die anfangen sollen. Was darf ich jetzt priorisieren? Und die Person, der primitiver lebt, nicht so viele Informationen hat und einfach im Moment ist und es fühlt, bekommt in Blitzschnelle eine Antwort, weil der Energieball den wir in uns drin haben, der Informationen abruft, wenn du natürlich intellektualisiert bist, die ganze Zeit auf dieser Ebene schwebt und hier versucht, nach Antworten zu finden. Und Intellekt ist ein Ergebnis von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aber unser Herz ist die Wurzel von allem, was die ganze Zeit passiert. Der Gegenpol zu dem Ganzen. Das bedeutet, wenn wir den schaffen, mit gewissen Kochtechniken, nenne ich es einfach mal, oder Methodiken, diesen Energieball mal wieder ein bisschen runter zu bewegen. Und das sind nur ein paar Zentimeter. Das ist kein ellenweiter Weg, den wir gehen müssen. Es ist ein paar Zentimeter. Es ist so banal, dass es von unserem Verstand übersehen wird. Es ist so einfach, dass es übersehen wird. Und es gibt Menschen, die nehmen 40 Jahre lang Ayahuasca und meditieren und machen dies. Und am Ende kommen sie zu der einen, zum einen Ergebnis und sagen, es ist eigentlich so banal, ich habe das die ganze Zeit übersehen. Es ist eigentlich so einfach, aber unsere Programmierung, unsere Indoktrination ist so tief, dass es selbst für diese Banalität so viel Arbeit benötigt gerade.
Ja, genau das ist mir auch schon mal passiert, so bei so einer Reise, dass ich mir einfach nur so an den Kopf gefasst habe und so dachte, Alter,
It
was,
can be
warum
so
hast du immer
easy,
so viel
ne? Ja.
nachgedacht?
Ja.
Ja, boah, ich finde das gerade witzig, weil die Kamera, die ich hier an der Seite hatte, ist ausgegangen, weil der zu warm geworden ist. Jetzt sehe ich mich gerade zum ersten Mal so von unten und ich denke mir so, Alter, was geht
Die
ab
war
bei
die
deinem
ganze Zeit
Kopf?
an. Ich habe dich die ganze Zeit mit der Kamera gesehen hier.
Ja, ich habe hier für die Zuschauer meistens eine von der
Ah.
Seite. Oh, ich dachte so, Alter, sie
Ist
ist ganz
jetzt heiß
schön.
gelaufen?
Ja, die ist aus. Ich weiß auch
Sind
nicht. Es
vielleicht die
ist.
Themen, die wir besprechen, ein bisschen zu wild hier heute?
Das kann sein, aber es ist auch wirklich gerade heftig in Köln. Also in Costa Rica sind 35 Grad ja wirklich schön. Habe ich ja auch schon, bin mal in den Genuss gekommen. Aber hier ist es irgendwie krass. Also es steht richtig in den Straßen. Überall dampft es so ein bisschen. Es ist irgendwie Tropen ohne. Ja.
Ohne Natur.
Ja, genau, im Prinzip schon. Ja,
Okay.
nee. Nee, ich mache mir auch so meine Zufluchtsorte. Also ich gehe gerne in den Park mit der Hängematte. Dann habe ich auch so ein bisschen Costa Rica-Vibes.
Ja, das ist schön. Schöne Themen, die wir heute miteinander besprochen haben. Jan, danke auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal für den Raum, den du aufgemacht hast, wieder mal und dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Deswegen liebe ich halt so Gespräche, weil Kommunikation gibt dir einfach immer den Raum, auch deine Themen so ein bisschen zu integrieren und zu sortieren in deinem Kopf. Und deswegen bin ich da immer sehr, sehr dankbar für, wenn mich Menschen wie du auf ein Gespräch einladen und auf Augenhöhe einfach miteinander einen richtig coolen Austausch stattfinden lassen. Super sympathisch. Ich finde deinen Podcast klasse. Toll, was du machst. Bleib auf jeden Fall gerne weiterhin dran. Das ist einfach mal so ein kleiner Disclaimer mittendrin. Ich weiß nicht, ob du noch weitere Fragen hast. Dann lass
Ja.
uns gerne weiter flowen.
Ja, gerne. Ja, das habe ich ja auch jetzt eben schon im Vorgespräch nochmal gesagt. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon in der Folge gesagt habe, aber das ist auch was, dass ich eigentlich gar keine so spirituellen Inhalte so konsumiere, weil ich halt zu den meisten einfach gar keine Connection fühle. Aber das ist halt bei dir anders. Also zumindest von denjenigen, die dann auch halt sagen, okay, ich mache hier spirituelle Arbeits- oder spirituelle Inhalte. Und daher auch nochmal auf jeden Fall die Empfehlung an alle, die das hören halt und dich noch nicht kennen, bei dir vorbeizuschauen, wenn man sich für die Thematik interessiert. Wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn die Leute jetzt immer noch drin sind, ne? Wenn nicht, wäre das echt ziemlich lost.
Ja, habe ich schon ein paar Minuten auf dem Konto jetzt, ne? Aber könnte man jetzt auch stundenlang weiter fortführen. Wir können ja auch so ein Andrew Tate Podcast machen, wo wir jetzt 5 Stunden miteinander reden irgendwann mal.
Okay, aber dann müssen wir auch, also wenn wir das Andrew Tate-mäßig machen wollen, komplett ausrasten zwischendurch und ein bisschen rumschreien, ne?
Ah, der ist smart, der Typ. Der ist echt smart.
Ja,
Das
weil.
ist ein Genie. Der macht das
Wie
sehr, sehr
schätzt du
gut.
den ein? Ich bin da auch nicht so mega informiert, also ich habe so ein paar Sachen mitbekommen.
Ich finde nicht alle Perspektiven, die er teilt, also ich rede ja auch viel über Patriarchat und so weiter und so fort. Und das nährt er ja teilweise auch mit gewissen Argumenten, die er einfach bringt. Aber es geht mir nicht darum, was er sagt, sondern es geht mir auch darum, einfach, wie er das sagt. Und mit seiner provokativen Art triggert er halt einfach viel wieder heraus. Provokation ist so ein wundervolles Tool, um anderen Menschen zu zeigen, wo sie gerade noch arbeiten sollten. Aber wenn du zu identifiziert bist mit deinem Verstand, dann denkst du wieder, ich habe recht, da kommt was hoch, ich kriege wieder eine Meinung zu irgendwen. Wie gesagt, ich habe nicht dieselbe Meinung, wenn er jetzt sagt, keine Ahnung, Männer sollten Access to Sex haben, Finanzen haben und dies haben und jenes haben und dann ist alles gut und Frauen sollten sich einfach ums Kind kümmern und zu Hause sein und es einfach genießen, dass der Mann ihnen die Sicherheit gibt. Finde ich alles cool. Aber was ist dann mit den Frauen, die, weiß ich nicht, irgendwann mit 40 zum Beispiel die Kinder aus dem Haus haben oder mit 50? Sollen die dann immer noch weiterhin? Also es macht argumentativ für mich einfach keinen Sinn, vor allem ich auch einfach ein Fan von Frauen bin und deren Kraft sehe und deren Potenzial sehe und immer wieder beeindruckt bin und so viel lerne von Frauen. Das ist ja auch unsere Hauptzielgruppe von Open Your Spirit. 70%, 80% Frauen und 20%, 30% Männer. Aber wenn er über Matrix spricht und wenn er über System spricht und sagt, wir werden kontrolliert, weiß ich nicht, Dinge, die wir heute auch schon miteinander besprochen haben, dann finde ich das cool, dass da jemand echt sein Leben riskiert und rausgeht in diesem ganzen Theaterstück und die Klappe aufmacht und sagt, ey, am Ende des Tages Zuflucht zu Gott. Wenn du an einen Gott glaubst, der dich bedingungslos liebt und diese Welt kreiert hat, dann kannst du nicht anders als ehrlich sein. Dann kannst du nicht anders als Menschen zu helfen, die Hand zu reichen, aber auch deine Grenzen zu wahren, deine Familie zu beschützen, auch wieder wichtige Werte zu kultivieren und ihnen auch nachzugehen. Und das sind Dinge, die finde ich halt cool. Aber der sagt natürlich auch manchmal sehr provokative Sachen zu diesem ganzen Männer-Frauen-Ding. Und natürlich vor allem auch die feministische Bewegung einfach genährt wird, was er aber natürlich absolut absichtlich macht. Er macht das auf einer sehr lauten, aggressiven Art und Weise, wie du das auch gerade gemacht hast, weil er dadurch einfach Aufmerksamkeit bekommt und dadurch die richtigen Knöpfe drückt bei den Menschen. Deswegen halte ich Andrew Tate im Verhältnis zu Menschen, die auf das so reagieren, wie sie reagieren, als ein Genie oder für ein Genie.
Also auf jeden Fall eine nicht aggressiv, sondern eine interessante Figur so auf dem Feld. Irgendwie, man weiß nicht genau, also ich kann es nicht so hundertprozentig einschätzen, was das für ein Typ ist, auch wenn ich mich jetzt nicht ultra lange mit dem beschäftigt habe. Oder das liegt natürlich eher daran, dass ich das nicht einschätzen kann. Aber irgendwie doch cool, dass er da ist. Also weiß ich nicht, die Medienlandschaft ohne Andrew Tate war langweiliger. Also es
Ist
hat
der
mir weniger.
meistgegoogelste Mann auf dem Globus. Voll interessant. Also
Ja,
da
das
sollte
ist.
man sich schon spätestens jetzt mal mit dem so ein bisschen auseinandergesetzt haben und auch den Vibe hinter dem oberflächlichen Vibe mal so ein bisschen abchecken.
Okay,
Es ist
ja.
immer einfach, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, weil du oberflächlich etwas wahrnimmst. Aber das ist auch ein Resultat von Bewusstseinsentfaltung, dass du auch hinter die Aktionen und hinter dem Gesprochenen so ein bisschen blicken kannst und sehen kannst, okay, was könnte da jetzt für eine Intention hinterstecken? Warum macht er dies? Warum macht er jenes?
Ja, das sowieso. Also das ist ja sowieso zu empfehlen. Da war ja letztens auch schon eine coole Aktion, wo er da beim BBC-Interview war. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast und die ihn halt einfach tot geframed haben, aber es so unfassbar schlecht war, dass eigentlich jeder Zuschauer sich so an den Kopf fassen musste. Und ja, für solche Aktionen bin ich ja sowieso immer dankbar.
Ja, aber das ist auch Teil des Spiels und Theaterstücks. Kann man sich natürlich auch wieder fragen, warum bekommt so ein Mann, der so systemkritisch ist und der meistgegoogelste Mensch auf der Welt ist, überhaupt so viel Plattform und so viel Aufmerksamkeit? Klar, Instagram und so weiter können die nehmen. Zur Covid-Zeit haben die jedes Video, was gegen Covid war, gelöscht. Warum löschen die jetzt nicht dieses BBC-Interview, wo BBC so ein bisschen doof dargestellt wird? Warum löschen die nicht das über 14 Millionen Mal geklickte Video mit Patrick Bet David? In dem PBD-Podcast und so weiter. Das heißt, auch da wieder zu schauen, okay, all die Informationen, die ja von außen auf uns einfließen, die kontrollieren uns halt auch, ne? Und
Ja.
die kreieren ein Framing. Es ist super, super, super wichtig, mit Vorsicht und Achtsamkeit, mit Informationen von außen einfach umzugehen, darauf zu achten, wann dein Verstand wieder eine Meinung bilden möchte. Wann diese Meinung so oft wiederholt worden ist in deinem System, dass du auf einmal eine Verteidigungshaltung dagegenüber entwickelst und sie versuchst vor allem zu beschützen, deswegen in Konflikte wieder gerätst, die eigentlich gar nicht passieren müssen.
Ja.
Und, 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 und.
Also mir persönlich ist das sowieso eigentlich sehr, sehr egal. Also ich habe so ein bisschen die Haltung entwickelt, alles, was in den Medien passiert und in dieser Landschaft und diesen Celebrities und Hollywood-mäßig so los ist, da kann ich sowieso nicht wissen, ob das wahr ist. Oder hatte ich auch letztens eine Diskussion darüber, als wir gesagt haben, okay, KI könnte gefährlich sein, weil man damit alle möglichen Nachrichten faken kann. So, ja gut, aber das, was wir jetzt hören in den Nachrichten, ist ja sowieso zu 99% irgendwie verfälscht, so kommt eine Nachricht, hat immer eine Intention dabei. Und so sehe ich das dann halt auch bei solchen Leuten, dass ich die halt interessant finde oder vielleicht auch mich da so ein bisschen bespaßen kann, indem ich mich da reinfuchse oder auch was von lernen kann, ne? Oder halt mich frage, okay, wie reagiert die Gesellschaft jetzt? Hat sie das gebraucht oder was passiert da jetzt im Anschluss? Aber im Endeffekt, weiß ich nicht, hat das nicht so wirklich was mit mir zu tun und ist halt so, ist einfach so, ist einfach okay, aber nicht keine große Wichtigkeit, finde ich.
Ja, ich meine, du könntest jetzt auch sagen, okay, Ukraine-Russland-Krieg, ich bin in Costa Rica, hat jetzt nichts mit mir zu tun.
Ja.
Das bedeutet, ich ziehe mich da jetzt raus und konzentriere mich auf die Dinge, die mich auch affektieren. Aber das affektiert mich. Wenn du weißt, alles ist eins und die ganze Welt ist miteinander verbunden und das, was in der Ukraine passiert, affektiert mich energetisch, frequenziell, auch hier, dann ist die einzige logische Konsequenz, die stattfindet, ist, dass ich mich irgendwo im Hintergrund einfach dafür einsetze, da einfach unschuldigen Menschen zu helfen. Und
ja,
mit unschuldigen Menschen meine ich jetzt nicht, dass Ukraine unschuldig ist als Land oder dass USA unschuldig ist als Land oder dass Russland unschuldig ist als Land, aber viele Menschen, die unschuldig sind, leiden unter diesem ganzen Machtbekriege. Und das sind die Menschen, die ich adressieren möchte.
Ja,
ja, wenn während der Covid-Zeit in Deutschland einfach Menschen einfach kaputt gehen und durch, dann sind das Menschen, die ich adressieren möchte. Deswegen mache ich so viel kostenlose Inhalte. Deswegen haben wir jede Woche eine kostenlose Meditation bei uns, die du wahrnehmen kannst über eine halbe Stunde. Deswegen gibt es jede Woche einen kostenlosen Podcast. Deswegen gibt es jede Woche kostenlose YouTube-Videos. Deswegen gibt es jede Woche neue Inhalte kostenlos auf Telegram. Deswegen bin ich kostenlos als Gast hier in Interviews, weil ich genau diese Menschen, diese unschuldigen Menschen adressieren möchte und ihnen wieder helfen möchte, in ihre Kraft zu finden.
Ja, voll. Also ich meinte auch nicht damit, dass man halt sagt, okay, also ich habe es zwar so gesagt, nach dem Motto, ist mir scheißegal, was da passiert, sondern eher wollte ich sagen, dass man halt aufpassen sollte, dass man halt sich von diesen Energien nicht so leiten lässt, dass man irgendwie Fan wird oder Hater zum Beispiel.
Ja.
Das ist so dieses Ding, was halt durch solche Personen wie Andrew Tate, die halt krass polarisieren, oft passiert. So, dass halt die einen Leute hassen den und die anderen Leute sind Fans. Oder bei Rammstein, die einen Leute wissen nach der ersten Sekunde schon, nachdem diese Meldung kam, okay, der ist ein Vergewaltiger, und die anderen wussten aber sofort schon, nee, das ist jetzt, das kann gar nicht sein, weil ich kenne den schon seit 25 Jahren als Fan, und weißt du, dass halt immer diese
ja.
Spaltung so weiter vorangetrieben wird, egal bei welchem Thema. Und damit meine ich halt nur so, dass man das beobachten kann, dass man sich halt auch bewusst dann dafür einsetzen kann, aber dass man halt trotzdem irgendwie so einen Abstand dazu bewahrt, dass man halt nicht alles so für bare Münze nimmt, was da steht, und ja, halt auch guckt, was das so innerlich mit einem macht. Aber das muss ich ja nicht sagen,
ja.
Nur ich wollte es jetzt nur nochmal so
Doch, das musst du mir
erklären.
auch sagen, weil
Okay.
ich vergesse das auch ab und zu, Jan. Ich vergesse das auch. Wir haben alle ein gewisses Programming, und nur weil ich hier jetzt coole Antworten durch mich fließen lassen darf, heißt das nicht, dass ich was Besseres bin oder irgendwie sowas, sondern bei mir gibt es auch mal schlechte Tage oder auch mal Momente, wo ich das nicht so mache, wie ich es mir gerne wünsche. Aber am Ende des Tages bekommen wir immer das, was wir brauchen. Und so Gespräche wie mit dir oder mit jedem auf dieser Welt. Aus allem kann man irgendwas lernen und irgendwas beziehen, selbst wenn das Dinge sind, die du aus tiefstem Herzen verabscheust, um einfach wieder ein bisschen mehr Selbsterkenntnis und Verbundenheit einladen zu können. Deswegen darfst du mir auf jeden Fall sagen, doch, Dankeschön.
Okay, gerne. Ja, interessant, wo wir wieder hingekommen sind von dem Andrew Tate-Ding. Das ist so krass, wie schnell das immer geht. So kurz ein, ja, erstmal oberflächliches Thema und dann eine Sekunde später ist es aber schon wieder so. Ja, und da.
Ja, wir haben schon relativ deep angefangen von Anfang an. Es ging ja direkt um Glück und Freiheit. Und
das stimmt.
Man soll ja nicht vergleichen, aber wenn wir jetzt Podcasts nehmen, die auch über Glück und Freiheit sprechen, würde ich sagen, dass wir heute schon tolle Türen geöffnet haben, die vielleicht sonst eher verschlossen bleiben in den einen oder anderen Dialogen. Und darum geht es ja auch in diesem Podcast-Format. Also wenn ich hier in einem Podcast bin und mit jemandem rede, dann ist meine erste Intention, die ich habe, etwas Neues kreieren zu wollen. Ich möchte nicht mit dir über Dinge reden, die du schon mit anderen besprochen hast, oder ich möchte nicht die Antworten geben, die ich, klar, manchmal zitiere ich gewisse Dinge, die ich schon in Podcasts vorher gesagt habe, sage ich dann aber auch immer dazu. Aber ansonsten wollen wir ja Neues kreieren. Wir wollen neue Pfade gehen und Gewässer erkunden, die wir sonst noch nicht erkundet haben, damit wir alle natürlich auch nochmal was daraus lernen und mitnehmen. Wir waren gerade nochmal bei diesem einen Thema, wo du gesagt hast, dass man sich nicht so reinsaugen lässt und nicht immer direkt Partei ergreift. Ich glaube, das größte Problem ist, dass der Mensch der heutigen Zeit verlernt hat, dass die höchste Form der Natur, der menschlichen Erfahrung, ist, mit dem Ungewissen leben zu lernen, dass es immer Fragezeichen gibt und dass das Leben ein Mysterium bleibt. Und dann kommt halt eben jemand und sagt, die Erde ist nicht rund, und dann kommt die andere Person und dann will er direkt dieses fehlende Puzzlestück irgendwie ersetzen und sagt, okay, dann ist die Erde jetzt flach. Ja. Und ich glaube, es ist einfach manchmal gut, dieses Vakuum innen drin einfach mal auszuhalten und zu sagen, lieber Verstand, wir werden niemals alles wissen, das wird nicht möglich sein. Du versuchst dir immer wieder dieses vermeintliche Gefühl zu geben, dass du alles weißt und die Kontrolle hast, aber so wird es nicht sein, war es nie, ist es nicht und wird es auch niemals irgendwie sein. Und deswegen lerne damit zu leben, dass du es einfach nicht weißt. Und das ist okay.
Ja, das finde ich auch immer wieder ein cooles Thema. Ich habe da auch letztens für ein anderes Format eine Straßenumfrage zu der flachen Erde-Theorie gemacht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Menschen doch viel reflektierter mit solchen komischen Fragen auch, die ja nicht jeden Tag gestellt bekommen, umgehen. Und zwar habe ich ganz oft gehört, so nach dem Motto, okay, für mich persönlich ist die Erde eine Kugel, ich glaube das, aber ich kann jetzt nicht hundertprozentig erklären, wie ich dazu komme. Und dann dachte ich mir so, krass, wie kann man so reflektiert sein? Also ich hätte jetzt meistens sowas erwartet wie, wie bescheuert ist denn die Scheißfrage? Natürlich ist die Erde eine Kugel. So habe ich auch ein paar Mal gehört, so die Wissenschaft hat das doch gesagt, schon vor 2000 Jahren. Keine Ahnung, Aristoteles oder wie der hieß, ich weiß nicht genau, wer da zuerst drauf gekommen ist oder was weiß ich, so dieser Galileo-Dude.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht, aber so, das ist schon
Weißt du auch nicht, ob
irgendwie,
es den gegeben hat, ne?
kann ich nicht wissen.
Ja.
Ja, ich glaube, desto weiter man in die Geschichte zurückgeht, desto ja, undurchschaubarer wird das Ganze ja auch.
Ja.
Also ich glaube, dass die
Ja.
Geschichte so nicht ganz richtig ist, da haben wir ja, glaube ich, auch beim letzten Mal schon drüber geredet, so ein bisschen
Ja. Aber
pyramidenmäßig
ich finde es
damit
schön, dass du so
aufhört.
Straßenumfragen machst, weil diese Straßenumfragen tragen auch dazu bei, dass du dich so ein bisschen in das Kollektiv einklinken kannst. Und das scheidet sich natürlich auch von Bundesland zu Bundesland und von Land zu Land und von Stadt zu Stadt, aber dass du einfach ein grobes Gefühl dafür bekommst, okay, wo sind die Leute gerade? Wo stehen die? Was fühlen die? Was denken die? Und das bestätigt ja aber auch wieder so ein bisschen, ne? Dieses, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwie glaube ich halt, es ist eine Kugel, aber wenn du mir morgen physikalisch beweist, dass es halt eben andersrum ist, dann glaube ich dir das. Das bedeutet, wir warten immer auf diese, da sind wir wieder bei dem Thema, auf diese rationalisierte Erklärung. Anstatt einfach selber mal zu fühlen und zu schauen, fühlt sich das gerade für mich so an? Fühlt sich das für mich so an, dass die Kugel sich mit 1600 Kilometer pro Stunde gerade dreht? Egal wie hoch ich mit dem Flugzeug fliege, sehe ich irgendwo eine Kurve von der Erde oder irgendwie sowas, was immer gesagt wird. Sehe ich persönlich, ist ich, aus meinem Leben, ich sehe es zum Beispiel nicht. Und dann wäre, wenn ich dazu jetzt eine Meinung hätte und mit denen in eine Diskussion gehen würde, würde ich sagen, tatsächlich, gibt es für mich persönlich, wenn ich jetzt aus dem gegenwärtigen Moment mit dir spreche und wir ein bisschen die Reflexion finden, mehr empirische Beweise, dass die Erde nicht rund ist, als dass sie rund ist und durch eine Galaxie irgendwie geht und das. Für mich persönlich, mit meinem logischen Verständnis und meinem physikalischen Know-how, was ich nach 5,5 Jahren Ingenieurstudium auch irgendwie für mich aufsaugen konnte.
Ja.
Aber ich sage jetzt nicht direkt, die Erde ist flach und gehe
Ja.
jetzt auch nicht raus und kämpfe irgendwie für irgendwas, sondern ich sage einfach,
Keine Ahnung.
ist wieder nur eine Fehlinformation mehr, die vielleicht in meinem System ist, die ich mal aussortieren darf, um dann eben Platz zu schaffen für neue Erfahrungen, die mich vielleicht in andere Richtungen überzeugen können.
Ich würde einfach sagen, die Erde ist die Erde.
Ja.
Das ist nicht so. Die ist ja einfach die Mutter Erde, die ist einfach da, die.
Ja, eben.
Die
Spielt
hat
das überhaupt
so.
eine Rolle gerade? Weißt du, spielt das überhaupt gerade eine Rolle? Wenn wir über Achtsamkeitstraining und Bewusstseinsentfaltung sprechen, über aus einer zentrierten Haltung Mensch sein, spielt das überhaupt eine Rolle, ob die Erde gerade flach ist oder rund ist, oder ist das nur wieder ein Thema mehr, um Trennung zu schaffen?
Ja.
Ja, spielt doch gar keine Rolle, darüber zu diskutieren. Sei doch einfach ein besserer Mensch.
Ja.
Das hängt doch
Das ist
nichts,
es.
hängt doch nicht mit der Erde zusammen. Und ob jetzt irgendwie ein Eisring uns umgibt und in der Mitte der Erde irgendwas ist und weiß ich nicht, dahinter auch noch irgendwie Ringe sind, keine Ahnung. Und ich werde mit Sicherheit nicht irgendwie jetzt in den nächsten Jahren noch einen Privatjet haben, der unsichtbar ist und mit dem ich dahin fliegen kann, um mir das angucken zu können. Warum soll ich dann
Boah.
jetzt Zeit hinein investieren?
Vielleicht ja schon. Das wäre ja geil.
Ja, who
Also
knows?
spendet
Who
alle
knows?
Geld und dann brauchen wir das und dann fliegen wir weg und dann können wir euch die Wahrheit erzählen.
Ja, dann
Nee,
können wir dann
aber.
gerne mal unsere Neugier, unsere intellektuelle Neugier so ein bisschen stillen.
Safe, aber was du. Oh. Ja, was du gerade gesagt hast, das finde ich, kann man auch sehr, sehr gut auf die ganze alternative Medienszene übertragen, weil, also die gehen mir auf jeden Fall auch sehr gegen den Strich, sage ich mal. Ich war vielleicht auch schon mal selber ein bisschen Teil davon, aber mir ist aufgefallen, dass ja auch da die allergrößten Kanäle extrem negative Energien nur verbreiten.
Ja.
Es gibt sehr wenige Angebote, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Fernsehsender machen würde oder einen Sender, der finanziell so aufgestellt ist wie, keine Ahnung, die KenFM-Nachfolger oder so, dann mach doch zum Beispiel was, wie können Menschen in Permakultur leben, wie können Menschen oder mit Permakultur leben, wie können Menschen gesund sein, wie können Menschen, keine Ahnung was, und das halt so hochskalieren. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden ver- Ach so, genau. Und die haben halt diese negative Energie, die da führend sind. Und dann gibt es die Nächsten, die sagen, okay, du bist auch so, dass du nur negative Energie bringst, oder dieser Typ ist jetzt vielleicht kontrollierte Opposition, weil der hat das und das falsch gemacht und der hat mit dem geredet und so, dann diese ganzen Diskussionen sind eigentlich komplett sinnlos, ne? Also das
Ja.
ist doch eigentlich, was du gerade meintest, auch, da mach doch einfach besser ein eigenes Format so. Oder wenn du die Nachrichten machen willst, dann mach doch einen eigenen Nachrichtenkanal auf, so fertig.
Ja.
Diskussion vorbei.
Ja. Ja. Ja, ich denke, für alles gibt es eine Zielgruppe. Aber diesen Prozess sind wir auch bei uns durchlaufen. Also, wenn ich mir die ersten Open Your Spirit Podcasts anhöre, dann war auch immer viel systemkritisch. Und auch heute natürlich ein Teil davon. Aber
Ja.
es geht nicht darum, was du sagst, sondern wie du es sagst. Dass du deine Sätze immer mit einer Energie schließt, die eine Einladung ausspricht, als Frustration kreiert. Ja, der Podcast auch hier gerade, der soll Liebe verteilen, der soll Einheitsgefühl verteilen, der soll inspirieren und nicht noch mehr Last auf deine Schultern kreieren, dass du rausgehst und sagst, ja, Mann, jetzt habe ich 2 Stunden lang hier zugehört und was ist das Fazit? Ja, die Welt ist scheiße, zum Beispiel. Ja?
Ja.
Sondern welche Möglichkeiten gibt es, um dich selbst auf einer ganz neuen Ebene zu erfahren, wo du dir denkst, Gott verdammt, das muss ich mit anderen Menschen teilen, weil das so genial ist, weil das so süß ist, so wundervoll ist, so schön ist, so lecker schmeckt. Und das ist auch die Intention. Deswegen finde ich schön, dass du das auch nochmal einlädst. Ja, absolut.
Ja, wobei mir da auch wieder auffällt, so ich habe ja auch so den Podcast unter den Säulen Paradoxes, Humor und Veränderung laufen. Und gerade dieses Paradoxe fällt mir auch bei mir selbst immer wieder auf. Zum Beispiel jetzt, was ich gerade gesagt habe, meine ich natürlich auch so in diesem Moment jetzt. Und aber selber lege ich natürlich auch immer wieder gerne mal den Finger an die Wunde in das, was ich halt persönlich richtig schlimm finde. So, wo ich denke, okay, das muss aber jetzt auch mal besprochen werden. Aber das ist auch wieder so ein bisschen so. Nach dem Motto, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt für eine Thematik interessiere, sagen wir mal angenommen, jetzt der Klimawandel oder so, dann ist es ja was anderes, wie wenn ich halt jeden Tag 5 Minuten Nachrichten lese und mich davon runterziehen lasse, wie schlimm alles ist, so, wenn ich daran glaube. Oder wenn ich halt sage, okay, ich gönne mir jetzt mal 2 Stunden irgendwie ein Gespräch mit einem Experten und bilde mich halt weiter, so, und kann mir dann vielleicht auch eine Meinung bilden, die ein bisschen fundierter ist, als halt einfach nur immer traurig zu sein und eigentlich gar nicht zu wissen, worum dreht es sich eigentlich. Also von daher denke ich schon, dass man Kritik äußern kann und sollte, aber halt nicht genau, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, in dieser Energie.
Ja, bin ich deiner Meinung, mein Lieber.
Nice. Ja, ich glaube, vielleicht neigt sich der Podcast jetzt auch schon so ein bisschen dem Ende. Und ich habe auch eine Frage dabei. Das habe ich auch von dir so ein bisschen geklaut, sage ich mal, weil du hast ja immer eine Frage und ich dachte so, das ist irgendwie geil, ich will auch eine Frage haben, die ich immer stelle. Und meine Frage ist, was ist der größte Hebel, um eine Veränderung zu bewirken? Also du kannst du
Dein
so.
Umfeld.
Oh, schick, das hast du jetzt aber schon sehr schnell beantwortet.
Dein Umfeld ist für mich der größte Hebel. Und ich gehe jetzt, meine Antwort basiert auf meine Auffassung vom Durchschnittsbürger unserer deutschen, schweizerischen und österreichischen Gesellschaft. Für mehr will ich gar nicht sprechen gerade, weil ich die kollektive Energie von Schweden, Holland, Kroatien, keine Ahnung, Tansania nicht kenne. Ich will jetzt einfach für unsere Gesellschaft sprechen und da ist es das Umfeld. Eine Pflanze welkt nicht, weil sie selber schlecht ist, sondern sie welkt nicht, weil sie zu wenig, sie welkt, weil sie, Entschuldigung, sie welkt, weil sie zu wenig Sonne bekommt, weil sie nicht richtig gegossen wird, weil sie nicht genug Platz im Topf hat und so weiter und so fort. Wenn du ihr aber genug Wasser gibst, genug Sonnenlicht gibst, Platz gibst, um ihre Wurzeln auch irgendwie in der Erde, Mutter Erde irgendwie ausbreiten zu können, dann erblüht sie. Und so ist es auch mit uns. Das bedeutet, unsere Umfeldfaktoren dürfen einfach stimmen und passen, sodass wir wieder in diese eigene Ermächtigung finden. Und der einfachste und schnellste Hebel, und dafür haben wir unseren Open Your Spirit Spirit Club gegründet, ich mache mal ganz kurz Werbung dafür, wo die Leute wirklich für einen FitX-Beitrag, den die sonst bezahlen, pro Monat, das heißt, du sparst dir 2 Packungen Zigaretten oder gönnst dir mal, weiß ich nicht, die extra Kugel Eis irgendwie nicht und kannst das Geld wirklich beiseite legen, um mit einer Community zusammenzukommen, die dich monatlich nährt und dir den Raum gibt, du selbst zu sein, mal wieder Räume zu haben, wo du niemanden kennst, damit du auch erstmal die Leinwand bekommst, was Neues zu malen. Wenn dich Menschen kennen und auch deine Vergangenheit kennen, werden die immer wieder dieselben Trigger und Knöpfe drücken, damit du diese Verhaltensweisen wieder stattfinden lässt, ganz unbewusst, du merkst es gar nicht, damit sie die Bestätigung bekommen, ich kenne die Person noch, die ist noch so, wie ich das damals dachte und kennengelernt habe, deswegen bin ich jetzt sicher, ich habe die Kontrolle, ich kann die Situation besser einschätzen. Wenn du aber auf einmal weird bist und anders bist, kommen die Leute wieder und drücken, das kannst du mal testen, triff dich mal mit deiner Familie, mit deinen Freunden und sei mal ganz anders, als du sonst bist. Die werden automatisch eine Verhaltensweise mit an den Tag bringen, dass die Knöpfe drücken werden oder ach, das isst du doch so gerne oder das liebst du doch so gerne oder einfach Floskeln auch tätigen, um dich wieder an alte Verhaltensmuster zu bringen, damit sie wieder ein Gefühl von Sicherheit verspüren. Und wenn du immer wieder in diesen Räumen unterwegs bist und du nicht weißt, wie du mit diesen Energien umgehst, dass jemand das in dir triggert, bleibst du natürlich da, wo du bist, weil du immer wieder dieselben Pfade nährst, wie wir das heute schon hatten. Wenn du dir aber erlaubst, dich in neue Räume zu begeben, wo Menschen dich auch nicht verurteilen, bewusst sind über ihr Verhalten und nicht Knöpfe drücken, um dich in Verhaltensmuster zu bringen und dich auch daran halten können, dass du so bist, wie du bist, kannst du auf einmal ungeahnte Potenziale für dich entdecken und neue Freundschaften für dich entwickeln oder Verbindungen entwickeln, wo du dir denkst, krass, so kann eine Beziehung auch sein.
Geil, sehr schöne Antwort zum Abschluss und würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn das jetzt jeder mal ausprobiert mit der Verhaltensveränderung in der Familie und dann vielleicht mal von den Erfahrungen berichtet, aber ich kann auf jeden Fall das sehr gut nachvollziehen. Also habe ich ja auch schon sehr oft gemacht, dass die Erfahrung auf Reisen zum Beispiel, dass man sich halt jeden Tag aussuchen kann, wer man ist, weil es keinen gibt, der einen halt auch, wenn es unbewusst ist, davon abhält, so zu sein, wie man das gerade sein will. So, weil
ja.
Einen kennt ja keiner. Du kannst ja der letzte Arsch sein mal einen Tag lang und dann am nächsten Tag wie Butter rumgehen und fehlen, ist das selbstverständlich, wenn das so die erste Begegnung mit jemandem ist. Und ja, wenn man
ja.
Dann halt eine Community dabei hat, die einen stärkt, das auch zu leben, dann kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass das sehr hilfreich sein kann. Genau, und ich hoffe, dass auch der Podcast hilfreich war und ich danke dir nochmal sehr, dass du dabei warst und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ne?
Und, Jan, dir auch nochmal zum Abschluss. Danke für deine Einladung. Danke für die Räume, die du aufmachst und deine Community bereicherst. Mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Impulse und die Fragen, die mir wieder viel gelehrt haben. Und ja, dir auch einen wundervollen Abend. Mach bitte genauso weiter. Und wann immer du in Costa Rica bist, wieder mal, lass es mich bitte wissen. Und dann können wir gerne mal eine Offline-Live-Episode hier aufnehmen.
Ja, das stimmt. Das wollte ich, den Gedanken hatte ich gerade auch noch kurz im Kopf, aber nicht ausgesprochen. Und zwar werde ich nämlich wahrscheinlich nach Mexiko fliegen. Und ja, Costa Rica hat es mir ja auch sehr angetan. Dann vielleicht nochmal vorbeikommen.
Ja.
So im Dezember, Januar, aber mal schauen.
Das gibt's ja, dann. Melde ich mal.
Gibt es Informationen zu woanders?
Alles klar.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war's mal wieder mit Donnerschock. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Abo da, damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Donnerschock, der effektivste Podcast im Netz. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer zu werden.